Ja.
Ernst Manfred, bist du dir nur zu noch so etwas?
Ja.
Genau, danke.
Also ich begrüße das zahlreiche Publikum. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, machen wir dort weiter, wo wir letztens aufgehört haben, beziehungsweise noch einmal ganz kurz, um euch in Erinnerung zu bringen. Der Ausgangspunkt war also die Paradieseschlange und nachdem der Herr eben die beiden fragt und den Mann fragt, war, was hast du getan, sagt er, es war das Weib, ich war es nicht, das Weib hat es getan. Dann fragt der Herr das Weib und das Weib sagt, nicht ich, sondern die Schlange hat mich verführt. Das heißt, die haben beide die Schuld auf die Schlange projiziert. Die Schlange hat aber auf die Frage des Herrn nicht gesagt, die obersten Götter haben mich beauftragt, die zu verführen. Das hat sie die Schuld bei sich behalten einmal. Jetzt kommt der nächste Schritt, dass sich die beiden dann sehen, sie sind nackt und sie sahen, dass sie nackt waren, es sind ihnen die Augen aufgegangen und sie haben sich jetzt so Baströckchen gebastelt, also Feigenblätter und ein paar Röckchen und tiefe Scham hat sie erfüllt. Wieso hat sie die Scham erfüllt und wieso haben sie sich jetzt die Feigenblätter umgebunden? Wenn man nackt ist und man sieht sich nackt, also sie sahen sich vorher eben nicht, aber die Augen wurden ihnen aufgetan, jetzt konnten sie sich sehen und das, was ihnen aufgefallen ist, eben die Nacktheit, wieso ist das was Schlechtes? Nackt zu sein ist ja nichts Schlechtes. Das hat sie auch gar nicht gestört, die Nacktheit, aber die Nacktheit hat sie erinnert, dass sie es waren, die vom Baum der Erkenntnis gegessen haben und deshalb wurden sie vertrieben und das äußere Zeichen ist die Geschlechterspaltung und für zwei verschiedene Menschen zwei verschiedene Schambereiche. Also das Nacktheit war es ja gar nicht, sondern sie hat sich erinnert an die Schuld, genau genommen. Jetzt geht es weiter in der Menschheit, dass, sagen wir vielleicht was anderes. Es gibt da, das ist mir aufgefallen bei den Philosophen, Wittgenstein gibt es also so Traktate, Traktatus Logicus, Philosophicus, und da ist der erste Satz, die Welt ist alles, was der Fall ist. Also einfacher Satz, die Welt ist alles, was der Fall ist, heißt, alles, was es gibt, zum Beispiel alles, was der Fall ist, die Erde dreht sich um die eigene Achse, zwei Menschen treffen sich, sind sich sympathisch, die Katze frisst die Maus. In weiterer Folge ist eigentlich zusammengefasst die Entwicklung des Urlogos oder des Logos, des schöpferischen Logos, der sich ausgegossen hat in die ganze Welt. Also der Logos sinkt sich so langsam runter und letztlich ist die Welt das Letzte, was der Logos schafft. Die gewordene Welt, wie Rudolf Steiner auch sagt, eben die Werkwelt, das steckt auch in dem Satz drinnen. Aber was auch drinnen steckt, oder man kann es, vielleicht ist es so unbewusst, die Welt ist alles, was gefallen ist. Und was ist denn gefallen? Der Mensch ist aus der Ureinheit rausgefallen, also aus der göttlichen Harmonie, aus dieser angenehmen Behütetheit. Er ist hineingefallen in die Geschlechtertrennung. Er ist herausgefallen aus dem Paradies, weitergefallen, dann eben die Scham und die Erkenntnis von Gut und Böse. Es geht die Evolution weiter. Er lässt aus sich herausfallen, stoßt aus sich heraus die astralen Kräfte, die ihm zu viel sind, Tierreich. Es geht immer weiter bis zum Mineralreich, dass sich der Mensch befreit. Das heißt, die Welt ist alles, was gefallen ist, kann man genauso sagen, weil es ist rausgefallen.
Und der Originalsatz ist aber, die Welt ist alles, was der Fall ist.
Das ist der Satz. Die Welt ist alles, was der Fall ist. Kann man natürlich viel sagen. Ich habe bewusst gefallen gesagt, weil da steckt ja auch drinnen Fall und gefallen und der Mensch ist rausgefallen. Alles, was in die Erscheinungswelt tritt, ist ja auch ein Resultat dieser Spezialisierung und dieser dieser nach Außensetzung. Und so geht es also weiter, der Mensch setzt...
Wir fallen ununterbrochen.
Das ist ja nicht abgeschlossen.
Der Psychologe sagt,
ja.
Wenn du gefallen willst, ja, bist du schon gefallen.
Ja, wenn du fallen willst, bist du schon gefallen.
Wenn du gefallen bist. Andere Menschen oder wie auch immer.
Ja.
Und das wollen wir ja ständig. Also wir sind ständig dran, gefallen.
Du meinst, jemand anderen gefallen? Ja. Sympathisch zu sein oder, recht zu
anerkannt
werden. Ja. Na, das ist ein ständiger Prozess und es ist ein Prozess, der jetzt natürlich auch täglich, stündlich bei jedem Menschen stattfindet, weil anders geht es ja gar nicht, dass er gewisse Elemente nach außen setzt, um sich einen Kern zu geben. Es gibt ihm sehr viele Seeleneigenschaften, die sind zu viel für uns, wir müssen es einfach nach außen transportieren, weil das ein normaler Prozess ist. Wenn aber diese ganze gefallene Welt, wenn man sich die vorstellt, jeder begeht Schuld, indem er was nach außen setzt, der entzeugt der Karma. Immer mehr wird's. Es ist wie, wenn da lauter Wolken wären, die jetzt die ganze Welt durchdringen, wenn man sich so dunkle Wolken vorstellt. Wie geht es weiter? Es werden also immer mehr Wolken, weil es wieder immer mehr nach außen setzt. Und wenn jetzt die Entwicklung weiterschreitet, speziell in die sechste Kulturperiode, dann geht's ja darum, dass dieser Wasser-Aszendent, wenn du gefragt hast, was ist das für ein Zeichen? Ist das ein Willenszeichen? Nein, es ist das Zeichen des sich selbst schöpfenden, sich selbst aus dem Nichts schöpfenden Menschen. Das ist etwas, der sich selber erzeugt, aus dem Nichts. Das heißt, aus der Selbstkraft. Denn diese Selbstkraft, die Mensch, ist die geheimnisvolle Kraft, oder auch Ich-Kraft, wo das erzeugt wird. Jetzt kann aber die Ich- oder die Selbstkraft nur wachsen durch Widerstände, also durch Felsbrocken, also seelisch verhärtete Elemente. Wenn aber der Mensch sehr viel nach außen setzt, wird er immer dünner seelisch, er wird immer mehr zum Skelett. Also da kann er nicht mehr viel, ist nicht mehr viel drinnen. Und dieses Skelett ist ja eindimensional, weil meistens ist ja jemand stromlinienförmig, wenn er was nach außen setzt. Der ist zwar ein sehr, sagen wir, feuriger Mensch, aber als andere äußerst feurig setzt er mal nach außen. Jetzt ist er dünn, er hat ein dünnes Seelenskelett, viele sind immer drinnen und das ist auch noch einseitig. Und sehr viel gibt er nach außen ab, also schiebt es nach außen. Jetzt ist es aber so, dass das Seelische, allgemein gesprochen, das Eigentum des Menschen ist, genau genommen, sagen wir, den Astralleib oder den Teil, der halt umgewandelt ist vom Astralleib, das ist eine Mischung, Eigentum des Menschen ist. Also er hat es ja mitbekommen, er bekommt es jedes Mal wieder mit, auch bei der Geburt. Und wenn er jetzt was nach außen setzt, dann ist es ja doch ihm eigenes gehört. Es ist sein Eigentum, das hört nicht auf, sein Eigentum zu sein. Nur er kann spezielle Partikel nach außen setzen, andere wieder andere. Es ist also seine Fähigkeit, was zu inkorporieren und was auszuscheiden. Und diese Elemente sind ja auch verbunden, wenn man sich's vorstellt, wie mit einer Art Silberschnur eben auch, eine astrale, feine Schnur. Und die muss er wieder reinziehen. Wenn er es aber nicht reinzieht, dann hat er ja in Zukunft kein Material mehr, dass er sein Ich stärkt oder stellt. Er muss ja auf einen Widerstand treffen im Astralleib. Er muss ja was umwandeln können. Wenn er aber da fast nichts drinnen hat, kann das Ich gar nicht wachsen. Das Ich kann nur wachsen in Zukunft, wenn er seine nach außen abgeschobenen Teile, die halt die halt eine Hemmung waren für die Entwicklung, die muss er wieder wie mit einem Seil, ich stelle mir das ihm so ganz plastisch vor, muss er es reinziehen. Ja. Er muss wieder in sich hineinnehmen.
Ja, ich habe eher das Bild, dass es einem von selber entgegenkommt.
Ja.
Ohne dass man selbst aktiv ist.
Ja.
Es ist, ja. Ist eigentlich ziemlich klar schon, ja. Wenn du etwas raussetzt, da bist du mit dem konfrontiert,
ja.
In einer gewissen Form. Du siehst ja, was du raussetzt.
Ja, ja. Eben.
Und klarerweise, was man raussetzt, das kommt alles zweimal. Einmal, indem man es durchs Raussetzen in einer gewissen Art auch selbst bewältigt.
Ja.
Das ist eine Art Bewältigung.
Freilich.
Ja, weil es dir bewusst wird.
Ja, das genau, zweite richtig.
Mal, wenn es dir entgegenkommt und du es noch einmal bewältigen
genau.
musst, dass es dich nicht
verstehe. Ja, genau. Und das ist ja das, was wir dann beim Aszendenten oder auch beim Sonnenzeichen gesagt haben, da kommt es jetzt wieder entgegen. Es ist ja schon was nach außen gesetzt worden früher, jetzt kommt das Karma oder Schuld, ist egal wie man es nennt, kommt es ja wieder entgegen. Bei der Schuld ist es ja auch so, dass es ja auch eine riesige Parallelschuld gibt, nämlich in dem, was wir Schulden im Wirtschaftlichen nennen. Das ist genau dieselbe Struktur. Die Schulden im Wirtschaftlichen sind moralische Schulden oder Parallelschulden, die kann man aus demselben heraus entwickeln sich aus derselben Gesinnung heraus. Die müssen auch integriert werden. Die können also nicht, können auch nicht angezündet werden oder vernichtet werden. Das schaut so aus. Das ist ein eigenes Kapitel. Aber das Wort Schuld im Wirtschaftlichen, die Schulden kommen genau von demselben Wort wie da. Eine Schuld. Ich setze etwas nach außen, weil ich es nicht bewältige. In dem Fall ist die Antizipation von etwas, ich habe kein Geld, will mir halt also viel mehr leisten und setze einmal nach außen. Und durch verschiedene Mechanismen entwickelt sich das eben so gewaltig, auch durch diesen Zinseszins. Da gibt es ja so ein Beispiel mit dem Josefsgroschen, nicht? Ihr werdet es schon gehört haben, mit dem Josefspfennig, ne? Und dieser Josefspfennig, da heißt es eben, dass der Josef dem Jesus einen Pfennig gibt oder einen Groschen. Und die Frage ist, wie viel ist das heute? Und es gibt eine neue Rechnung von Bernd Senf, und der hat also rausgekriegt, das ist, wenn man das immer so verzinskontinuierlich, ergibt es 143 Milliarden Goldkugeln, die dem Erdgewicht entsprechen. Das Erdgewicht hat 7.000 Billionen Tonnen oder so. Das heißt, das ist ja interessant, das ist nicht nur rechnerisch, sondern diese Tatsache, das Zinseszinssystem heißt, wenn das einfach so geradlinig geht, dass viel mehr Gold da sein müsste, als die ganze Erde hat. Es gibt nur ganz wenig Gold auf der Welt. Es gibt insgesamt das ganze Industriegold und was sonst noch ein Schmuckgold ist, ist nur ein Kubus von 14 Quadratmeter Seitenlänge. Nicht mehr, ist das ganze Gold. Das heißt, es geht ja gar nicht aus dem System. Da müsste es etliche mehr Erden geben. Also rein, man sieht, dass da eine Schiene ist, die sich nicht ausgehen kann. Auf alle Fälle ist dieses Schuldthema ein Thema, das uns wieder entgegenkommt, wie du sagst, zweimal. Erstens einmal muss ich ja wissen, was will ich nach außen setzen. Auch wenn es nicht ganz bewusst ist, ist es unbewusst, aufgrund von Antipathien. Und zweitens, wenn ich es wieder reinnehme, kommt es mir ja von außen entgegen. Da laufe ich dem ja nicht so jetzt nach, dass ich immer so äußerlich nachlaufe, wo wie ein Subjekt am Objekt nachläuft. Es kommt mir zu, durch das Karma kommt es mir automatisch zu. Und der Aszendent zeigt das halt sehr deutlich auf, das Sonnenzeichen auch. Aber ich möchte jetzt vielleicht die Sonnenzeichen auch dazu nehmen, weil es ja nicht so verschieden ist. Und noch einmal ganz kurz den Winter durchgehen. Ja?
Vielleicht können wir noch bei diesem Materiellen bleiben.
Ja?
Ja, ganz kurz noch. Für nur irgendein Gedanke fehlt dazu. Wenn also wir machen Schulden,
ja,
ist klar, wir sind eigentlich verschuldet.
Genau.
Wir haben das, unser Unvermögen etwas auszugleichen, hinausgesetzt. Jetzt kommt uns die Schuld entgegen, ja? In welcher Form kommt sie entgegen?
Es ist zuerst einmal Schulden selber. Die Schulden werden einmal also präsentiert. Das ist einmal das Erste. Wenn zum Beispiel die USA haben Schulden von 200 Billionen Dollar. Das sind die, normalerweise wird 20 angegeben, das sind 200 gekommen. Also das wird das alles natürlich fällig. Das löst sich nicht von selber auf. Weil, wenn man sich vorstellt, die Wirtschaft ist ja ein Kreislauf, so wie wenn man ein Rohr oder sowas ähnliches in der Wasserkreislauf, und der ist fix. Der ist nicht veränderbar, weil es muss sich ja das Erzeugte an Dienstleistungen, an Produktionen, muss sich gleichhalten mit dem, was an Äquivalenten durch sogenannte Warenbezugsrechte auf der anderen Seite entgegenkommt. Das heißt, als Pfand, weil Geld ist ein Pfand, also auf der anderen Seite wird produziert, der Bäcker produziert was, wie auch immer, und jetzt geht man rein und könnte sich ja das mitnehmen, und man könnte mir auch Perlmutknöpfe geben oder was. Die würde aber nicht nehmen, weil der Nachbar, der nimmt es nicht, also muss man einen Pfand geben, wo er sagt, ich glaube an den Pfand. Und das ist eben das Geld. Jetzt wird es ja immer abgeglichen, die Produktion und die ganzen Dienstleistungen, der ganze Produktionssektor, und dem wird eine gewisse Anzahl von Äquivalenten, von Warenbezugsrechten, also in dem Fall dann Papiergeld gedruckt, das passt ja alles, weil das gleicht sich aus. Das kommt ja hin. Aber wenn jetzt natürlich viel mehr gedruckt wird zum Beispiel, dann geht es ja das nicht aus. Der Kreislauf bleibt ja gleich. Und jetzt entstehen natürlich Schulden und vor allem entstehen diese Zinsen. Das wird immer mehr, aber wo kommen die her? sie können nur aus dem Geldkreislauf kommen. Und der ist aber nicht vermehrbar. Also wenn wir 10 Äpfel haben und morgen müssen wir 15 haben, in dem Raum gibt es nur 10, dann kannst du aus 10 nicht 15 machen. Und das ist, was Rudolf Steiner eben sagt, das Geld muss zerstört werden. Und wird zerstört, aber man soll es nicht nur zerstören, wenn es schwindet, wenn es Schwundgeld ist, sondern man soll es der Kultur schenken. Weil dann macht man nur was Vernünftiges. Das ist ja das Schwundgeld. Aber da hast du zum Beispiel die Schuld. Und es gibt noch viele, viele andere Elemente, die eben im Wirtschaftssystem leben, dass alles ausgebeutet wird, nur wenn jemand was kauft, begibt er sich in die Schuld. Da muss er antippen, auch wenn er kein Geld hat, tippt er an und dann wird das Geld erst zum Geld. Vorher wird es ja kein Geld, es ist nur Papier. Er begibt sich in die Schuld. In dem Moment, wo er sagt, ich übernehme einen Kredit, ist er schuldig. Es gibt kein Geld bei der Bank. Die Bank hat kein Geld, kein Gold und kein Geld. Nicht einmal 1%, gar nichts ist an der Bank an Geld. In Amerika 0. Muss man auch nicht haben. Braucht es nicht. Das leiht sie sich von der Zentralbank mit 0%, dann gibt sie es weiter. Die 100.000 für Auto oder was. Sie hat aber gar kein Geld. Am Schluss laufen die 100.000 zurück, aber die Zins, mit der verdient die Bank, obwohl sie kein Geld hat. Sie braucht, früher mussten die Banken ja Geld haben, das gibt es auch nicht. In dem Fall, wo jemand kommt und antippt, erzeugt er durch seinen, ich will 100.000, da läuft also dann sofort eben die Zinsen und die Bank hat gar kein Geld. Die braucht auch gar keins. Sie hat das Privileg, dass es sich auspackt und gibt es wieder zurück. Aber da entsteht ja jetzt schon die Nachfrage, dass der ganze Welt ausgebeutet wird. Es gibt immer mehr Telefone, immer mehr Computer, immer mehr Auto, immer mehr Schnickschnack. Warum? Es muss deshalb so viel produziert werden, weil sonst wäre das für die, die ihr Geld rausgeben, ohne Wert, kein Geschäft. Es muss jemand ständig an Kredit nehmen, ständig neue Kreditkarten haben. In Amerika gibt es 10, 15, 20 Kreditkarten, werden immer umgeschuldet, weil es möchte ja niemand bei einer Bank, dass er es zurückzahlt. Das möchte niemand, sondern dass er seine Schulden macht. Es geht nicht ums Kapital, das wollen sie ja gar nicht haben, sondern dass du immer in der Schuld drinnen bleibst. Ja. Und das heißt auch die Zerstörung der Welt, das geht ja nicht anders. Da wird alles ausgekrabbelt bis zum Letzten.
Okay.
Ist auch eine Schuld.
Ja, wir haben jetzt auch Staatsschulden. Also das heißt, jeder von uns hat durch den Staat Schulden. Jetzt verabschieden wir uns nach 60, 70, 80 Jahren. Ja? Aber diese Schuld, die wir als Staatsschulden haben, die bleibt ja weiter. Auch wenn sich die einzelne Seele, das einzelne Ich verabschiedet. Wie kommt das wieder einem entgegen? Ich meine, das mit dem Ausrauben, dass wir die Welt ausrauben, zum Teil also auch auf Kosten der anderen Kontinente, das stimme ich da vollkommen zu. Ja? Das ist also, das setzen wir raus, unser Haben-Wollen. Und wie kommt dieses Haben-Wollen, wie kommt uns das wieder entgegen? Dass man von uns was haben will. Oder dass man von mir etwas haben will, wenn ich wieder auf die Welt komme.
Du meinst jetzt karmisch sozusagen?
Karmisch. Dass man eben in eine karmische Gruppe reinrutscht jetzt, wo man selber der Esel ist.
Ja.
So meinst du, gell?
Na ja, wir alle ziehen am Schwanz vom Gold.
Ja, genau. Und dann verabschieden wir uns und andere müssen es übernehmen, oder?
Ja.
Nicht überhaupt. Also,
wir haben Schulden.
Ja. Was das Karmische dann bestimmt ist, was diese Haltung des Schuldenmachens oder wie auch immer, was die Seelische in mir bewirkt. Und das heißt, was es karmisch den Ausgleich sucht, ist dass eigentlich das Ich den Willen hat, diesen Schaden im Seelischen wieder gut zu machen und
eigentlich durch selbstlose Leistung.
Ja, das ist letztlich die einzige Möglichkeit, es zu heilen in deiner Form. Das heißt, und das geschieht dadurch, dass das Ich eben produktiv wird. Also
genau.
Das heißt, schöpferisch was tut, weil das Ich kann eigentlich nur verschenken. Das ist im Grund steht dahinter das Wechselspiel vom Astralleib, der eigentlich nur Egoist sein kann, der kann nicht anders als eigentlich zu rauben. Er ist selber nicht schöpferisch, muss sich aber abgrenzen und schaut, dass er möglichst viel reinkriegt. Und schaut aber, dass er Schlechte los wird. Nicht wahr? Das war
genau.
Das erste Schlechte, schmeißt er raus und das Gute muss er aber rauben, weil erzeugen kann er es selber nicht. das da alle. Also das ja. kann nur das Ich. Das Ich kann also sowohl Gutes erzeugen als auch Schlechtes auflösen.
Ja, weil das Ich ist ja eigentlich das zweischneidige Schwert. Was man auch als zweischneidiges Schwert bezeichnet. Jetzt kannst du zum Geistigen wenden, da wirkt es also so, dass es erweitert eben die Möglichkeiten, dass noch was Geistiges reinkommt. Oder zum Triebleib rüber. Es ist eigentlich so dazwischen, vom Astralleib zur geistigen Welt. Und da steht es drinnen, das zweischneidige Schwert, wie das ja auch in der Apokalypse, glaube ich, wird das ja auch erwähnt.
Ja, das zweischneidige Schwert. Ja, das Astralischen werden oder sich machen lassen, ich meine, dann hast du es eigentlich verzichtet auf sein Ich wirklich auszubilden, richtig. Aber das ist eh groß, das ist ein Problem.
Ja, aber bleibt weiter in der Schuld.
Dann bleibt es ja noch sicher. Ja,
vermehrt
ja. Sicher, ja. Ja, ja.
Ja, ja. Aber richtig ist sicher, wer es.
Weil das der eine für sich kann nur Schuld machen, eigentlich. Das ist der Witz dran. Der kann nichts anders machen. Weil er ist nicht produktiv in dieser Hinsicht.
Die Frage ist nur, wer drängt das Ich im nächsten Leben dazu, dass es so eine Gesinnung hat. Das muss es sich selber geben.
Ja, das kommt. Ja. Ich meine, insofern es ein Ich ist, kommt diese Gesinnung sowieso aus ihm, weil sonst wäre es nicht die Frage, ist, ob es stark genug ist, um gegen das Astralische anzukommen. Und das Problem ist, und da sieht man dann schon was einem zurückkommt, wenn das ganzen Schmutz sozusagen dem abgelagert haben, den müssen wir vermehrt in unseren Astralleib einbauen. Selbst wenn wir ich entwickelt haben, zunächst ist einmal nichts anderes da. Weil wir müssen das Astralische aus der Astralwelt nehmen, die vorhanden ist, zunächst einmal. Außer das Ich ist eben schon so weit, dass es das Astralische wirklich komplett bewusst umwandeln kann. Dann kann es auflösen auch. Einerseits auflösen, andererseits die Astralwelt bereichern um etwas, weil das Erste, was es schöpferisch hervorbringt, ist was Astralisches, also was Seelisches. Das heißt, das bringt das Ich hervor.
Es ist das Nächste, was angrenzt. Weil der Ätherleib ist ja schon viel weiter weg.
Das ist schon viel weiter weg. Da können wir schon froh sein, wenn wir da ein bisschen was in den Griff kriegen können, aber da sind wir weit noch weg davon, das wirklich schöpferisch hervorbringen zu können. Aber im Seelischen, im Prinzip sind wir so weit, dass das möglich ist. Aber die Schwierigkeiten werden auch immer größer, weil jetzt eine lange Zeit die Entwicklung war, wo das Astralische immer mehr sich in dem Egoismus verhärtet hat. Also das heißt, vom Raub lebt und vom Abdrängen vom anderen und den Müll hinausschieben. Und dadurch haben wir eine total vergiftete, sozusagen seelische Atmosphäre eigentlich da. Und mit dem müssen wir aber zunächst einmal bei der Inkarnation Vorlieb nehmen.
Ja, aber, weil etwas anderes in der Mondensphäre, wo man das aufnehmen, ja nicht da ist.
Was anderes
ist nicht da. Außer das, die Kohlen sozusagen, die Schwarzen.
Mhm. Und ich meine, irgendwann einmal, aber erst auf der nächsten planetarischen Entwicklungsstufe, wenn wir so weit sind, wenn wir das Geist selbst wirklich in großem Stile ausgearbeitet haben, das Geist selbst ist nichts anderes als eigentlich ein aus dem Ich heraus aus dem Nichts heraus erschaffener Astralleib. Im Grunde, der von keinen äußeren Materialien, Seelenmaterialien sozusagen mehr abhängig ist. Und die Kunst jetzt besteht darin, also erstens Neues, Seelisches, das noch nie da war, in die Welt zu bringen, aus dem Ich heraus, und Altes, Seelisches, das einfach schon allein dadurch, dass es alt ist, negativ wird in der Zeit.
Weil das nicht mehr synchronisiert ist mit der.
Also es ist die Entwicklung zurück, dann ist halt ein Widerstand eigentlich. So. Und den kann man lernen, alles klar, aber im Prinzip ist es etwas, was aufgelöst werden muss.
Es ist in der Zeit schon zu weit hinten. Die Zeit hat andere Forderungen. Es ist so wie heute das Verkehrsmittel, heute Postkutschen, wäre sehr gut, aber es auch ist.
Viele der Probleme in der Welt bei Ungrad auf dem, und je länger die Erdentwicklung, Menschheitsentwicklung geht, umso stärker wird diese Kluft zwischen Menschen, die auf der sozusagen der Entwicklungshöhe der Zeit stehen, auch von ihrem Astralleib her gesehen, und eine sehr große Menge, die oft um Jahrhunderte oder Jahrtausende zurücksteht von dem her. Und,
Die schauen äußerlich, die schauen äußerlich zwar relativ gleich
aus, ja, richtig,
und das ist eigentlich das Täuschende, aber sind eben
Tausende dazwischen. Und
da sagt ja auch Rudolf Steiner, dass der Unterschied zwischen Mensch und Tier kleiner sein kann als zwischen zwei Menschen.
Ja, ja.
Das ist auch gewaltig, wenn man sich das vorstellt.
Ja, ja, ja.
Eigentlich.
Ja, ja, das ist richtig.
Ja. Ich werde vielleicht noch einmal kurz bei dem Witter so ganz kurz drüber gehen, und da habe ich einen schönen Spruch, der stammt von der Frau. Fällt mir der Name nicht ein, werde ich nachreichen, über den Witter. Also vom 21.04. bis zum 20.05. Im Witter erglüht das Leben. Er trägt der Ideen Licht. Er muss sie hineinverweben in das Leben wie in ein Gedicht. Er fühlt sich gesendet in die Welt, die sich so geheimnisvoll erhält, und findet in allen Bezirken die Möglichkeit zu wirken. Intuitiv schaut er nur auf die kleinste Spur, wo Wesen sich offenbart in geistbestimmter Art. Ja, da wieder, also sein Symbol sind die eingerollten Hörner. Das heißt, das Ich bleibt sozusagen die Ideenwelt verbunden. Das heißt, das ist noch in der geistigen Welt drin, darum schaut er ja auch zurück, aber die Hörner sagen, er ist eingerollt. Das heißt, die Ideenwelt lebt in ihm, und das, der schöpft er eigentlich. Das ist das Frische, ein ganz frisches Zeichen. Es ist eigentlich so wie der neue, der frische Tag, der beginnt. Also der Witter, der ist immer frisch, der hat nichts an Schlacken in sich. Da beginnt das Leben neu, und der ist von nichts belastet. Setze dich durch, mit gesenkten Hörnern rennt er also in die Welt hinaus. Kraft hat er genügend, sei ungestüm. Er ist also ganz was Unverbrauchtes. Der Mars enthält die Energie zur Welterschließung, und die fehlt dem Witter also nicht, er schöpft sie immer nach und ist der Dynamiker ist, der die Breschen schlägt. Er ist auch der zum Beispiel Sprengsätze zündet, weil er Zünder ist, auch geistiger Zünder, aber auch ein Zündler, wenn es um irgendwelche Explosionskräfte geht. Das ist ganz typisch, entspricht es auch den witterartigen Rötungen, natürlich auch Entzündungen. Selbstsein ist sein Element, und mit dem Verschieben des Frühlingspunktes ins Menscheninnere entsteht eine Art Innewerden im Menschen. Das beginnt jetzt, dass der Mensch selber inne wird, dass er ein Ich hat, in dem sich der Frühlingsbund eben hineingesenkt hat. Und wann war das? Eben in dieser Witterzeit. Weil früher war das noch ein kosmischer Kreis. Jetzt beginnt durch das Christuserlebnis, wird das Ganze ins Innere hineintransponiert und unabhängig von der ganzen kosmischen Rhythmen, die aber weiter bestehen bleiben. Aber der Mensch wird jetzt selber ein Kosmos. Und das ist ja halt dann die Aufgabe auch vom Wassermann-Zeitalter, dass der Mensch sich selber, das ist ja die Qualität des Wassermanns, sich selber vom Nichts aufbaut. Weil er die Fähigkeit dazu hat, von der Anlage her. Und so ist auch das ganze Wassermann-Zeitalter ausgerichtet. Die früheren Menschen haben vor allem vom Solarplexus die Kraft bezogen in alten Zeiten. Jetzt ist der Denker, der Eigendenker, der sich selber definiert, selber bestimmt. Es beginnt ein ganz neues Zeitalter mit dem Witter. Also wir haben schon gesagt, das ist vor allem der Oberkopf, also zwischen Epiphyse und Hypophyse, da ist das Kraftfeld, wo er lebt. Was haben wir noch? Der Mensch erlebt sie jetzt in der Mitwirkung in der Witter-Epoche. Er ist also mitverantwortlich und tritt ein in die Verantwortung der Weltentwicklung. Das war ja früher nicht. Früher war er gelenkt, begleitet, er wurde erzogen. Jetzt muss er selber also die Weltentwicklung teilweise mitbestimmen, weil er die Fähigkeit hat. Er hat ja im Inneren jetzt dieses Zentrum, das aufleuchtet. Das Erlebnis der Polarisierung von Ich und der Welt beginnt also im Witter, und wir haben schon gesagt, der Witter ist eben prädestiniert, dass er eben durch seinen Übereifer eben eine zerstörerische Tätigkeit, dass er sich etwas Zerstörerischen hingibt, und das muss er jetzt am Aszendent wieder, wie kommt es wieder rauf, und mit den Kräften muss er sich auseinandersetzen. Also wenn er sich positiv auseinandersetzt, dann ist das halt im Abklingen langsam, ansonsten hat er die Versuchung immer wieder, dass er es wieder machen kann. Es gibt immer wieder Situationen, sonst kann er es ja nicht bewusst werden, wo er es machen könnte. Es taucht sich immer wieder auf, die Möglichkeit, dass er sich so entscheidet. Ganz schnell noch dem Stier, da habe ich auch einen schönen Spruch: Wie wird Vitalität in Schönheit gewandelt und wie wird Schönheit gelebt? Als Göttergeschenk will sie erkannt sein. Der Geist opfert sich der Natur. Entdecke dies, dann entdeckst du die Schönheit. Hüte dich vor dem Rauschenden, vor dem Rauschdrang der Erde, damit dein Leben fruchtbar werde. Nicht die Außenwelt nur, auch du selbst bist göttlicher Natur. Also wir haben ja beim ganzen Tierkreis immer Dynamik, die können wir schon verfolgen. Beim Witter geht alles nach außen. Jetzt, wenn das immer nach außen ginge, wäre ja kein Resultat. Jetzt kommt eine andere Entwicklung. Beim Stier ist jetzt das Beharrende. Es zieht sich zurück, fließt so in ein Becken rein, da bleibt sie zum Beispiel, da wird es ruhig. Und auf dieser Ruhe kann sich eine Persönlichkeit erst einmal ausbilden. Beim Witter entwickelt sich nur der Impuls nach außen, aber es kommt ja noch keine Reflexion zum Innenleben, ist noch nichts stabil. Jetzt kommt die Stabilität dazu. Die stürmischen Energien werden Bestand, sie werden konserviert. Das Prinzip des Speicherns und des Ansammelns tritt jetzt also beim Stier einmal ein. Die Tragfestigkeit des Erdelements gibt die Voraussetzung, dass überhaupt was Bestand haben kann, was zum Stehen kommt. Das Prinzip des Stiermäßigen ist der passive Widerstand. Das ist ja kein aktives Zeichen, hat keine Willensenergie, sondern lebt hauptsächlich im Wünschen und im Verhindern von irgendwelchen Veränderungen. Es will ja den Bestand sichern, weil es selber Veränderungen oder etwas, was ihm weggenommen wird, nicht nachschaffen kann, weil es die Kräfte dazu, die Beharrungskräfte hat es, aber es hat nicht die Kräfte, sich was nachzuschaffen, weil die Energie fehlt. Es ist zwar der Wunsch vorhanden, aber nicht die Energie und der Wille, was nachschaffen zu wollen. Also schaut, dass sie den Bestand halten kann. Die Erdzeichen sind ja drei verschiedene, beim Stier das Halten und Ausbessern, Konservieren. Bei der Jungfrau ist es die Integration, also Aufbereitung, Vorbereitung, Ökonomisierung der Materie, weil die Jungfrau übernimmt ja die Materie im Herbst, die kriegt ja die Ernte, sie übernimmt die Ernte, die ökonomisiert sie, macht sie Tabellen und so weiter, katalogisiert sie zuerst, und die Steinbock ist das Strukturzeichen, das Kristalline, Struktur im Staat, Struktur in der Gesellschaft, Struktur beim Lernen, der Lehrer zum Beispiel ist auch ein Strukturzeichen. Beim Stier ist es aber das Halten und die Fähigkeit zum Genießen. Fließt die Energie oder ist beim Witter der Energiefluss das Entscheidende, wird es beim Stier kristallisiert. Ja, in der sumerischen Zeit ist das erste Mal in größerem Ausmaß passiert, dass der Mensch der Suggestionskraft der Erdenschönheit verfallen ist oder die überhaupt erlebt hat. Der hat er früher so gar nicht erlebt, konnte er erst an der Materie in dieser sumerischen Zeit erleben, weil da erst diese Venus-Pandemia eingreift, die ist eine Art der Venus, die schon viel tiefer in den Stoff hineingeht. Bei der Waage ist sie noch in der reinen Form. Da ist sie eigentlich durch die Formschönheit und durch den Reiz, durch die Ästhetik tätig. Dann erst viel später geht sie bis in den Stoff, wo sie den Stoff entzückt sozusagen. Es entsteht die Stoffentzückung und die Liebe zur irdischen Welt überhaupt. Das war früher, war das ja noch so nicht da. Man sieht aber, das erste Zeichen bei der Venus ist die Waage, weil da war sie noch nicht so tief verkörpert, ist sie noch im Geistig, auch im Denkerischen tätig, also im Luftprinzip. Viel später, wo der Stier zuerst kommt, bevor er im Tierkreis vor der Waage kommt, kommt dann erst die gezeugte, die Venus-Pandemie, wo zwei nötig waren, um sie zu zeugen, nämlich der Zeus und die Dione, während die erstere ein Uranus-Geschöpf war, wo der Mensch oder die Götter noch sich selber abnabeln konnten. Es war also noch keine zweite Kraft nötig. Die Dualität beginnt ja später, in dieser olympischen Zeit, bei den olympischen Göttern, die waren ja schon viel näher. Da konnte sich der Grieche nicht mehr vorstellen, dass man dann einen zweiten dazu braucht. Es war so die Engel, glaube ich, die Engel ja, so. Wo die Engel also eigentlich, ja, wo die Engel jene höchste Hierarchie war, die der Mensch noch eigentlich so richtig erlebt hat. Die drübergehenden, da konnte auch nicht mehr so richtig gehen, aber die Engelwelt, die war noch relativ nahe. Und da mussten also schon zwei zusammenhelfen. Ja, die Erinnerung tritt also ein. Es wird also auch verinnerlicht.
Ja, Engel sind ja auch geschlechtslos, nicht?
Ja.
Grundsätzlich.
Ja, ja.
Wie ist das jetzt, das habe ich jetzt nicht verstanden, wieso mussten da zwei zusammenhelfen bei den Griechen schon?
Ja, naja, die in der geistigen Welt gibt es ja auch Kräfte. Es gibt also, man hat sich das auch so vorgestellt wie im Irdischen, dass da auch Polaritäten, Dualitäten sind. Die gibt es ja auch arimanisch, luziferisch. Es gibt ja immer Polaritäten. Und die Griechen konnten sich das nicht mehr so vorstellen. Da gibt es nur ein Wesen, das sich selber nachschafft, also praktisch immer dasselbe entlässt. Da mussten schon, Polaritäten oder Dualitäten zusammen. Das haben sie sich eben so vorgestellt.
Das war ja auch richtig.
Eigentlich vom Menschen extrapoliert in die geistige Welt. So wie es bei Ihnen war, das haben Sie sich ja schon vorgestellt. Ja. Ist ein Mythos.
Ja.
Herr und Zeus, ja. Genau.
Aber die Mutterkräfte der weiblichen Kräfte waren ja auch schon da und auch die männlichen Kräfte. Also das
im Irdischen ja, oder im...
Naja, und dann ist im Geistigen auch.
Naja, die Mutterkräfte sind immer die substanzschaffenden Kräfte. Also das Männliche sind geistige Impulse, ja. Richtkräfte. Aber nur wenn sie auf eine Substanz auftreffen, kann das fruchtbar werden. Und die Substanz ist ja durch den Mond durch den Mond entstanden. Weil der Mond ist ja das substanzmäßige Element. Alles, was also durch die Mondenabsonderung geworden ist, ist ja das weibliche Element. Und das Männliche ist ein geistiger Richtstrahl und das weibliche Substanz, die befruchtet wird. Das ist seit der lemurischen Zeit, Ende der lemurischen, da ist die Grundlage. Also was weiblich Empfangendes, Passives, was Erwartendes, also die ganzen Mütter zum Beispiel, können ja auch dazu. Und, oder das Matriarchat später war ja dann auch noch so auf andere Orte nachfahre, und das geistig Lenkende, beides zusammen ergibt eigentlich erst das dritte Element, das Neugeschaffene. Eins allein kann nichts hervorbringen.
Das war bei den Griechen auch schon so.
Ja, 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 das war bei den Griechen. Das war auch das, freilich, weil das Griechische ist ja ganz was Neues eigentlich, und die olympischen Götter, die hat man halt gerade noch so erhascht, weil so irdisch war man auch nicht, dass man nur ganz nüchtern gelebt hat. Also da hat man schon noch so mitgelebt. Das war eigentlich so ein Parallelleben.
Außerdem kommt das schon sehr stark luziferischen Zug,
ja.
Also diese griechischen Götter. Das,
naja, das,
ja. Ja, 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 ja.
Mhm. Ja, bei den Stieren noch Besitztrieb verengt die Seele und die Gefahr des Erdenrausches, des dionysischen Erdenrausches, ist also der Beigeschmack von dieser Stoffesschönheit, dass man sich zu sehr an die Stoffesschönheit bindet und sich berauscht im sinnlichen Rausch. Der Dionysos ist eigentlich so ein Genießer der irdischen Schönheit und der Triebe. Hier nochmal ganz kurz die Zeichen, die wir letztens schon hatten, durch. Der Zwilling. Ja, da habe ich auch so einen Spruch. Die Impressionen bestürmen den Menschen. Das Element der Luft, das Reich der Überraschung, der Ungeborenheit, des Hellen und Dunklen. Was erwartet die Welt von uns? Sie erwartet, dass wir den Lichtstrahl in uns entdecken, den Keim der Genialität, mit der wir das Leben ergreifen wollen. Also beim Stier ist jetzt alles fest. Da baut sich die Persönlichkeit auf, ist berechenbar, ist planbar, ist eingrenzbar und erweiterbar. Aber es wird nichts viel Kreatives geschaffen. Jetzt kommt das Gegenteil, also jetzt geht es wieder nach außen. So wie beim Übergang vom Widder zum Stier, geht jetzt eine Offensive vom Zwilling in der Raumergreifung, Raumerschließung, aber an der Oberfläche. Es bleibt an der Oberfläche. Also er geht nicht hinein und bohrt so wie bei der Geologie einen Kern, wo man dann den Kern analysiert, sondern es ist eine Erschließung an der Oberfläche, die durch das merkurale Element, durch das Luftige, durch das Leichte sehr gut gelingt. Also man begreift etwas, Raumergreifung, man greift mit der Hand und man greift mit dem Gedanken, also man greift doppelt rein, darum sprechen wir ja auch vom Begreifen. Und diese Gegenstände, die jetzt der Zwilling sieht, die muss er irgendwie überbrücken, also er sieht eine reiche Welt vor sich. Wie überbrückt er sie? Er überbrückt sie durch sein Element, durch den Intellektus, und Intellektus heißt dazwischenlegen. Also er legt was dazwischen. Was legt er dazwischen? Naja, Botschaften, Literatur, Kommunikation, alles was mit diesen Bereichen zu tun hat, die legt er dazwischen, um die Gegenstände zu verbinden. Also er ist ein Intelligenzzeichen eigentlich, geht aber nicht sehr tief in die Welt selber hinein, eher so oberflächlich. Der Hermes, der Herrscher, ist auch der Herrscher des Handels, und das sieht man auch, der Handel macht ja dasselbe, mit der linken Hand kauft er was, mit der rechten verkauft das. Die Produkte interessieren den Händler aber nicht, er hat da keine Beziehung, er will nur, dass es rasch durchgeht. Also er ist ein neutrales Zeichen, in gewisser Weise heimatlos, geistig, weil mit dem möchte er sich gar nicht auseinandersetzen. Es geht ihm um die Neugierde, um die ständig Neue, um den Wechsel. Eine gewisse Pfiffigkeit hat der Merkur natürlich auch. Jeder lobt seine Ware und dann ist es doch nicht so gut, so wie beim Rostäuschern. Das ist das Merkuriale. Er möchte es aber für sich nicht behalten. Er möchte es auch gar nicht anschauen. Denn wenn er es behalten muss, hat er es ja schon zahlt. Dann liegt es immer im Lager. Das ist sogar das, was er nicht will. Also der Zwilling, auch der Handel will das also nicht. Und hat so einen leichten betrügerischen Pfiff. Das ist also dem Merkur eigen. Unterwegs sein und Verbindungen schaffen, das ist das Wichtigste beim Ziel. Immer unterwegs sein. Also er will nichts festhalten, aber er ist also ein Luftelement, Oberflächlichkeit statt gedanklicher Durchdringung. Neugierde, Entdeckerfreude, kommt auch der Neptun dazu. Und ständig in einer wechselnden Strömung, wie eine Wolke. Also er treibt herum und es muss immer das Neue dazukommen. Die Zwillinge sind im Sternbild der Dioskuren, da gibt es auch zwei, den Castor und den Pollux. Der eine ist sterblich, der andere ist unsterblich bei diesen zwei Fixsternen. Und die Idee ist, dass dazwischen eigentlich der Mensch liegt. Der hat nämlich beides, er ist sterblich und er ist unsterblich. Und das Zwillinghafte ist ja dieses Wechseln von hell und dunkel. Also hell und dunkel, sei das moralisch oder in jeder Beziehung, ist es ein Changieren von diesen zwei Kräften und was eben dazwischen liegt. Im Prinzip überbrückt der Zwilling immer etwas, aber er selber liegt in dieser Substanz nicht, und er hält sie frei, er hält sie den Freiraum. Im Griechischen gibt es drei Tugenden und die dritte ist die Tugend des Zwilling. Die erste ist die Dynamis, das ist die schöpferische Spannung, kreative Spannung. Die zweite Hyponomai, das ist das Aufnehmen der Schwierigkeiten. Und die dritte ist die Eleutheria, die schwebende Freiheit. Das Ich erkennt die Aggressionen des Lebens, der Mensch gewinnt eine schwebende Freiheit. Das heißt, er wird auch frei vor Überraschungen. Das ist ein wichtiges Element. Wir haben immer Angst, dass irgendwas kommt, dass wir uns zu sehr an was binden, und dass man sich aber zurückzieht, dass man das gelassen sieht, da ist das luftige Prinzip, das Zwillingmäßige, eine gute Schulung, weil er sich ja nicht verbindet. Also Freiheit vor Überraschungen. Den Krebs, den haben wir auch schon gehabt, ganz kurz noch, beim Krebs.
Ja, die zweite Tugend war das Aufnehmen.
Das zweite Tugend war das Aufnehmen und nicht nur ertragen, sondern aufnehmen von Schwierigkeiten. Schwierigkeiten in sich hineinnehmen, also nicht nur passiv als Strafe oder als etwas Aufoktroyiertes empfinden, sondern damit konstruktiv umgehen. Also was Schöpferisches daraus machen, ja, umwandeln.
Das passt zum Thema Schuld.
Ja, genau. Ja. Aufnehmen der Schwierigkeiten, sich stellen, also nicht Distanz üben.
Und das erste war das Schöpfer.
Das erste Dynamis, die schöpferische Spannung.
Spannung.
Der Krebs, ja, zwischen Geist und Natur findet sich der Mensch in Erwartung getragen, empfängnisbereit, mit hüllenbildenden Kräften begabt, die ihn schützen vor den ungestalteten Kräften der Tiefe. Also beim Zwilling geht alles hinaus, es wird die ganze Welt ausgereizt, die Oberfläche, und es geht irgendwann einmal nicht mehr weiter. Jetzt geht es wieder zurück. Jetzt ist wieder die Rückwärtsbewegung. Beim Krebs geht der Rückwärtsgang. Denn der Krebs ist ja auch, man sagt ja auch Krebsgang, weil er eben zurückgeht. Da geht alles ins Innere und erstmals wird jetzt im Menschen ein Zentrum gelegt. Das Zentrum, aus dem das Ich einmal rauswächst, nämlich ein Seelenzentrum, das beschützt ist, umhüttet ist durch einen ganz starken Panzer, also beim Krebs eben dieser Krebspanzer. Der schützt ihn, der Krebs hat ein sehr empfindliches Innenleben und es gilt, das einmal von der äußeren Einwirkung abzugrenzen. Der Mensch grenzt sich ab und er grenzt sich ganz stark aus wie in einem Schneckenhaus. Ein Schneckenhaus ist ja dasselbe wie der Krebs, nur ist der Krebs halt noch viel stärker mit den Scheren. Eigentlich ist er nicht viel drinnen bei einem Krebs, aber er schaut mächtig von außen aus, martialisch, weil er eben alles nach außen drängen will, weil er so empfindlich ist. Und diese Krebsmenschen sind auch empfindlich, weil sie eben da so ganz feine Härchen haben, dass sie alles, was in der Luft ist, was so mitschwingt, das berührt sie. Also wenn jemand einem Krebsfrau ein Kompliment macht zum Beispiel und sagt zu der Betreffenden, du bist oder sie sind sehr hübsch oder heute schaust du gut aus, ganz ehrlich gesagt, dann kann das ganz in die falsche Richtung gehen. Wieso? Naja, weil der Krebs, der fängt das ein, was eigentlich hinter der ganzen Aussage steht. Und hinter der Aussage kann zum Beispiel stehen, wenn es ein Mann macht, wenn ich dich insgesamt sehe, ist aus dir nicht viel zu machen. Du bist nicht hübsch, wirst das nie mehr sein. Die Haut ist nicht so schön, die Beine sind nicht richtig gerade und so weiter. Aber heute hast du dich schick gemacht. Jetzt sagt er ehrlich, du bist hübsch und wie du toll ausschaust. Aber der Krebs nimmt gar nicht das wahr. Er nimmt das da hinten wahr. Und das ist nämlich die Feinheit vom Krebs. Und darum kann man es ihm auch nicht recht machen, weil er selber hängt ja von dieser Veränderung des Mondhaften, von der ist er abhängig. Das heißt ja auch im Französischen Lunatic, Lune, lateinisch der Mond. Und eigentlich, man braucht nur sagen Mond und den Mond anschauen, dann weiß man, wie Seelenleben von einem Krebs notwendigerweise sein muss. Er kann sich nicht stabilisieren. Der Mond kann sich ja auch nicht stabilisieren, weil er von geborgtem Licht lebt. Er ist ganz passiv. Das Licht, das er kriegt, das strahlt er zurück. Das er nicht kriegt, kann auch nicht zurückstrahlen. Er kann sich auch nicht wehren gegen seine Gestaltenänderung. Er ist angewiesen. Und so ist es auch beim Krebs. Also er ist bestrahlt von außen. Er kann aber selber keine Stabilität reinbringen. Dazu fehlt ihm alles. Es geht also beim Krebs jetzt nicht mehr um das äußerlich abstrakte, intellektuelle wie beim Zwilling, sondern um Empfindung und Gefühl. Es wird also das Zwilling, die zwillingartige Projektion nach außen ruckartig einmal ins Innere hineingezogen. Zur Quelle der Seele geht's und es kommt zu einer Bilder- und Gefühlsflut und diese Empfindungen sind für den Krebs meistens nicht bewältigbar. Also er kriegt zu viel rein. Das Wasser selber, ätherisches Trägerelement, ist auch ein Symbol dafür, dass man nicht reinschauen kann in die Seele. Also die Seele ist ja im Wasser, die taucht ein und dann findet man es nicht mehr. Sie verbirgt sich da drinnen. Es ist nicht klar wahrnehmbar. Sie taucht also unter und dort taucht ihm der Krebs in seiner ganzen Gefühlswelt unter. So wie die Wässer sich heben und senken, Ebbe und Flut, senkt sich auch beim Krebs immer das Empfinden. Einmal ist er oben, einmal ist er unten, kann es aber nicht stabilisieren. Wir sind also jetzt im vierten Zeichen. Der Witter geht nach außen, der Stier behaart und befestigt. Der Zwilling macht eine große Entdeckungsreise, indem er die Welt einmal vom Intellektuellen her aufnimmt. Er macht also eine Art Bestandsaufnahme. Dann geht es beim Krebs in eine ganz wichtige Phase, nämlich da kommt das erste Mal der Mensch hinein in die Innerlichkeit. Bisher war er ja noch gar nicht in der Innerlichkeit. Jetzt wird er vom Seelischen einmal wieder ganz Mensch. Und da reibt er sich schon einmal an diesem ganzen Seelischen. Und das empfindungsmäßig ist ja der Mensch. Das Geistige kommt dann noch dazu. Aber wo, wenn man sagt, wo empfindet sich der Mensch als Mensch? In der Empfindung, im Gefühl. Viel mehr wie im Denken eigentlich. Obwohl das Denken die Menschen dann erhöht und auch zum Denker macht, zum Unabhängigen macht. Beim Gefühlsmäßigen ist er nicht unabhängig. Da hat er ja keinen Einfluss eigentlich, keinen größeren. Beim Denken schon. Und dennoch, wenn man dem Menschen sagt, was ist eigentlich das Typische in mir, dann ist es doch stark, das Empfindungsmäßige und das Gefühlsmäßige. Und da ist der Krebs der Erste, der das jetzt angeht. Nun, dadurch, dass der Krebs so empfindlich ist, ist er auch immer mit Sorgen belastet. Er ist also mit Kümmernissen umgeben und diese Kümmernisse, die er hat, die lenkt er jetzt nach außen ab, indem er sich scheinbar um andere auch kümmert. Und dadurch übernimmt er gewisse Machtposition. Das haben wir letztens eh schon gesagt, das ist das Prinzip der Mütterlichkeit, wie das mehr überhaupt das Prinzip der Mütterlichkeit ist. Und da dient sich jetzt der Krebs sozusagen als Mutter, die man ansprechen kann, wo man sie aussprechen kann, dient er sich an und macht die anderen immer mehr abhängig von seiner ganzen Gefühlsstruktur. Seine Empfindlichkeit wird für die anderen eher eine Art Strafe, die schon in der Luft hängt. Ja, das Symbol selber sind zwei Schalen, Spiralen. Die eine geht von oben nach unten, das ist so die Zukunftsaufgabe, die sich noch von oben nach unten reinrollt. Das andere von unten nach oben ist schon das gewordene Feste durch die ganze Entwicklung, durch die ganze Mondenentwicklung, also durch die Entwicklung, die stattfand, seitdem sich der Mond abgespalten hat von der Erde, also die ganze substanzielle Entwicklung. Die ist unten drinnen. Also die ist ja dann so ein Zeichen und das obere geht so herunter. Und obere ist die Zukunftsaufgabe. Beide berühren sich aber nicht. Das ist das Entscheidende, dass sich die nicht berühren. Also es ist ein Weben zwischen beiden. Es geht nicht notwendigerweise eines ins andere über. Es erzeugt nicht die Vergangenheit, die Zukunft und nicht die Zukunft radiert die Vergangenheit aus, sondern es ist was Freilassendes. Wir können uns dann noch einmal aufzeichnen. Ja, das Silberlicht fällt in die untere Schale und wird zum Bewusstseinslicht gesammelt. Dieses Silberlicht vom Mond, das er immer runterstrahlt. Beim Löwen waren wir auch schon, vielleicht nur ganz kurz, der Löwe. Nach der großen Flut bricht aus den Wellen unverwandelter Wünsche, die als Wolken den Wärmebereich umhüllen, das Sonnenlicht des Tages hervor. Er lässt den Menschen die Aufgaben an die Erde verdecken. Ja, jetzt schlägt sie wieder ins Gegenteil um, dass der Krebs war verinnerlicht. Das Zentrum liegt im Inneren, er ist sehr empfindlich, er ist sehr furchtsam, er hat ständig Angst und jetzt geht es nach außen und in den Löwen. Und beide Zeichen haben was Besonderes, was Einmaliges, weil alle anderen Planeten, also der Krebs wird ja vom Mond regiert und der Löwe von der Sonne, für alle anderen Zeichen gilt, dass ein Planet in zwei Zeichen Herrscher, also Verfüger, Dispositor ist. Zum Beispiel der Merkur beim Zwilling und bei der Jungfrau auf andere Art. Die Venus beim Stier und bei der Waage. Dann war es beim Witter und beim Skorpion und der Jupiter beim Schütze und beim Fische und der Saturn beim Steinbock und beim Wassermann. Nur der Mond und die Sonne herrschen nur ein Zeichen, weil es die zwei großen Lichter sind. Und diese zwei ganz entscheidenden Lichter sind eben das, die Sonne und der Mond. Das eine ist das Vergangenheit, wo das Karma auch drinnen ist, das notwendige Prinzip, das Prinzip das der Notwendigkeit und des Vergangenen und somit des Gewordenen unterliegt. Das andere mit der Zukunftszeit, wo die Freiheit drinnen liegt, das Mögliche, was noch nicht verarbeitet wurde, was noch nicht realisiert wurde, das Sonnenprinzip. Und die beiden sind unsere Begleiter und wir sind in beide eigentlich verliebt, weil man in der Nacht rausschaut beim Mond. Ohne den Mond könnte man wirklich nicht wandern und ohne Sonne ist dasselbe, also das sind die zwei Lichter, Hauptlichter, und sie herrschen nur einmal. Der Löwe wird von der Sonne beherrscht, das ist also eigentlich das mächtigste Zeichen, wobei hier Sonne als Planet betrachtet wird. Jetzt geht es ins Gegenteil, wenn der Krebs stark seine ganze Krebshaftigkeit bezieht von der Beeindruckbarkeit, weil er beeindruckbar ist, auch sensibel ist und verletzlich ist, geht es in die andere Richtung des Ausdrucks. Der Löwe ist nicht beeindruckt, sondern er will beeindrucken. Er ist also ein Kräfteaggregat, der alles nach außen abstrahlt. Sich selber in den Mittelpunkt stellen und die beständige Glut abgeben. Also Welt sein, Welt erleben, dieser Seinszustand, der ständigen Gesättigtsein mit dieser sonnenhaften Kraft führt auch dazu, dass es bei Löwen keine Existenzängste gibt. Und ein Mensch, der keine Existenzängste hat, es gibt ja nur ganz wenig Menschen, die das nicht haben, in irgendeiner Weise hat es jeder, der Löwe hat es nicht, also wenn das richtig gestellt ist. Er schafft aus der Unmittelbarkeit, er schaut sich gern an, für ihn ist es selbstverständlich, dass nur er das Zentrum ist, die ganze Kraft geht aus ihm heraus. Und Existenzängste kennt er nicht, also lebt er so in einem wirklich überlegenen Zustand. Die Kraft ist hier in der Welt Seins, ist das Wichtige des Löwen im Unterschied zum Witter, wo es die zündende, der knallende Idee ist. Der Witter ist also der Pionier und der Löwe hat schon eine gewisse Gediegenheit und wirkt nach außen. Emotion ist ja auch das Löwenwort, emozere, also e heißt nach außen und movere eben die Bewegung. Die personifizierte Lebenskraft, er hat nie die Befürchtung, dass ihm die Energie ausgeht. Ein Sonnenzeichen kann die Energie nicht ausgehen, es wird ja von der Sonne gespeist. Und so sitzt der Löwe im fetten, im aufgeladenen Zustand dort. Es ist wirklich großartig, so ein Löwe, wenn man den erlebt, man wundert sich, dass der sich selbst so wichtig nimmt, aber er braucht nichts dazu. Es ist ganz was Angenehmes, wie er lebt. Er ist nie gespannt und er weiß, jeder wartet auf ihn eigentlich. Es ist eine Ehre und eine Gnade für jeden, wenn er irgendwo Platz nimmt. Also es ist ein eigener Menschentyp. Und er ist eine Katze, also ein Raubtier. Und ein Raubtier liebt natürlich Beute. Also Beute in der äußeren Welt, aber welche Beute, die sich bewegt. Was Totes, was Fixiertes heißt der Löwe nicht. Der muss ja immer das Gefühl haben, ihm gehört ja ohne dies jede Beute und die holt er sich auch. Dominanz, Ausstrahlung, Vitalität, Einzigartigkeit, Stolz, ja, starker Geltungstrieb und der andere Mensch ist immer eine Art Accessoire im Herum. Also wenn die am Tisch sitzen, dann sitzt da die Sonne da und dann die anderen halt sind halt so kleine Accessoires, die da halt auch ihr Mittagessen fressen beim Löwen. Und der Löwe, also die Sonne ist ja ein aus sich selbst strahlender und leuchtender Körper und die Planeten sind also bestrahlt, da sieht man ja schon den großen Unterschied vom Löwen. Er ist der Einzige, der strahlt. Die anderen sind trotzdem, auch der Saturn, sind trotzdem nur Gunst. Begunstbezeuger und Gunstempfänger bestenfalls. Der Löwe also steht weit von den anderen. Ja, das sich selbst verschlingende Begierdenfeuer wird beim Löwen zum subjektiven Machtgefühl. Er regiert das fünfte Haus und das fünfte Haus ist auch das Haus, wo Leben weitergegeben wird, wo der Lebenssinn und so das Lebensgefühl überhaupt empfunden wird. Das Haus der Sexualität, auch der Fortpflanzung, da erlebt man so ein sattes Lebensgefühl im fünften Haus. Der Löwe erlebt das ganze Leben lang, wenn er so da drinnen steht. Das heißt ja nicht, dass jeder Löwe Sonne ins fünfte Haus fällt, aber von Natur aus ist das die Sattheit und so viel Kraft, dass man sich selber weitergibt oder eben das Geistige weitergibt. Ist egal, was man weitergibt, aber man kann sich selber der Welt für immer einverleiben. Ja, die Souveränität beim Löwen liegt immer in der Mitte. Der Löwe ist ja ein Herzzeichen, wo das Blut auch enteresiert wird, wo es einmal eine kurze Zeit stoppt und dann wird es enteresiert. Und dort drinnen ist eigentlich das Zentrum des Löwen. Der Löwe ist ein Gemütsmensch. Er ist kein Denker und er ist kein Willensmensch in erster Linie, wo es so ausschaut. Ihm fällt auch alles zu. Ist ja klar, die Sonne ist ja in der Mitte und von da strahlt er aus und da kriegt er auch die Kräfte. Die Kräfte kriegt er eigentlich von der Peripherie. In Wirklichkeit gar nicht aus sich selbst. Von der Peripherie fließen sie ihm zu, so wie der Sonne ja auch von den Planeten, die ihre Satrapen sind, die Kräfte zufließen. Die Kräfte der Devotion und der Bewunderung. Ja, das, was aus dem Herzen gesprochen wird, ist eben auch das Lebenserfüllende. Dort kommt eigentlich das Tiefste raus. Und der Löwe hört eben diese Stimme in sich, was sein Leben erfüllt. Jungfrau, erkenne das Unvergängliche im Vergänglichen. Entdecke den Samen der Zukunft im Vergangenen. Dann wirst du ein Schüler der Jungfrau sein. Der Löwe strahlt jetzt wieder ab, geht ganz nach außen und jetzt bei der Jungfrau ist die Erntezeit und das wird jetzt der Jungfrau übergeben. Also die reiche Natur kriegt sie, sie ist eigentlich das Erdzeichen, das am meisten mit dem Materiellen verbunden ist. Der Reichtum des Materiellen muss von ihr nicht gehalten werden, auch nicht erzeugt werden. Von Natur aus wird sie übergeben, weil sie eine sehr nüchterne, rationalistische und gute Abwicklung dieser Ernte ist. Sie kann es am besten abwickeln, zuerst wird es einmal also aufgenommen, dann wird also überlegt, wie man das ökonomisch am besten verwerten kann. Und da ist sie ganz akribisch und ganz genau. Und wenn also jetzt der Bauer Ernte hätte, mit allen möglichen, also reichen Erntegütern, und wenn ein halber Apfel da nur wäre, dann würde sie das aufnehmen und halber Apfel. Weil ein halber Apfel gehört ja auch dazu. Dass man dann nicht so gut verwerten kann, ist ein anderes. Aber sie ist also die Verwerterin und Verwerterin schon des. Weil es entspricht ja auch der Bauch, vielmehr eigentlich der Darm, und dort ist ja die Verwertung. Da wird ja dann der Stoff verwertet, und von dort kommt er ja ins Blut dann rein, die Kraft rein, und da drin ist eigentlich ihr Element. Bremst jetzt den vitalen Löwen eben zusammen, denn wäre es nur Sommer, wäre nur Löwe, würde alles verdorren und verbrennen, und die Jungfrau hätte also keinen Ertrag mehr. Das weiß sie also zu verhindern. Sie steht an der Grenze zwischen dem Löwen und zwischen der Waage. Bei der Waage beginnt ja dann schon das Du und sie ist eigentlich so ein Mittelding. Und das ist für die Jungfrau gar nicht so einfach. Denn sie ist eine Art Grenzziehungszeichen zwischen Ich und Welt. Das sechste Haus ist ja auch das letzte Haus Das erste Haus ist mehr das Haus des Physischen, der physischen Grundlegung des Menschen, und dann das Seelische, der erste Quadrant, und der zweite Quadrant, der jetzt mit der Jungfrau beendet wird, mit dem sechsten Haus, ist das Seelische. Und das Seelische geht jetzt aber schon über in das Du und in das Geistige im letzten Quadranten. Der erste Quadrant und überhaupt die unteren beiden haben immer mit dem Ich zu tun. Und dann bei der Waage kommt das zweite, das alte Ego des Menschen in sich, weil das Du ist ja immer in sich, außen ist es ja nicht, von außen kommt es entgegen, aber der zweite Teil kommt dann bei der Waage. Und vor der Waage steht aber jetzt die Jungfrau und nach dem Löwe. Der Löwe, der also kein Problem hat mit der Subjektivität, der ist ja ganz Subjekt, und die Waage, die überhaupt kein Subjekt mehr ist, weil sie ja ganz ausgerichtet ist auf das Du, dazwischen steht jetzt die Jungfrau, sie hat eine gewisse Mittelrolle. Und wie geht sie jetzt damit um? Nun, der Merkur ist der Vermittler zwischen Ich und Nicht-Ich. Und da drinnen versucht sie das jetzt zu versöhnen. Sie befindet sich im Niemandsland, denn der Merkur ist ja sowas wie heimatlos. Sie muss also einerseits ihre eigenen seelischen Anteile kultivieren, ausdrücken, was sie allerdings meistens überfordert, sodass die Jungfrau in eine andere Strategie übergeht, nämlich vernünftig sein, nüchtern sein, vernünftig sein, berechnend sein, nichts riskieren, alles kontrollieren, immer im Hintergrund mit allem beschäftigt sein, was sie abspielt, aber nicht in den Vordergrund erscheinen. Das heißt aber, sie ist mit dem Aussteuern in erster Linie beschäftigt, permanent. Und wenn man immer nur aussteuert, dann steuert man sich selber zu wenig aus, und dann haben die Jungfrauen in der Regel mit der Krankheit immer zu tun. Das Jungfrauzeichen ist das Krankheitszeichen. Und wenn man Jungfrauen übers Leben sieht oder betrachtet, haben sie sind nicht immer krankheitsanfällig, aber sie haben Schübe, wo sie schlimme Krankheiten irgendwie einfangen. Meistens organische innere Krankheiten, weil ja das Innere mit der Jungfrau zusammenhängt. Also sie sind das Krankheitszeichen. Aber das Krankheitszeichen, weil sie eben das nicht ausgleichen können. Die Aufgabe der Integration. Sie wirken integrativ. Müssen sie selber irgendwo einordnen, das fällt ihnen aber schwer, weil es eben die Grenze ist, gerade zwischen ich und du. Und da lavieren sie eben hin und her. Sie sind die idealen Krisenmanager, weil sie eben mit der Aussteuerung beschäftigt sind, lieben das Detail, kleinkarierte Stoffe, Bebilder, Banales, die optische Linse, Mikroskop, das wurde alles von Jungfrauen erfunden. Auch der Psychoanalytiker ist auch so ein typischer Jungfrau-Beruf, der so auch alles hört, wenn es knistert, wenn jemand sich räuspert, hinter der Couch steht er und horcht alles mit. Das ist typisch Jungfrau, da sieht man genau die Augen, wie sie so komisch drin schauen. Sie registrieren alles, schreiben alles auf und. Sie haben den Blick fürs Detail und für ein Reiskorn. Kompromiss bilden sie auch zwischen den dunklen Forderungen ihrer eigenen Seele und den eingeschränkten Forderungen der Welt. Und diesen Kompromiss, das ist bei der Jungfrau dann das Ich. Ein anderes Ich hat sie nicht als das Kompromiss-Ich, ökonomisches Zeichen, das die Auswertung des Stoffes und die Auswertung der Aufgabe, die ihr anvertraut ist, bemeistern soll. Sie kriegt auch, wenn es ökonomische Aufgaben sind, sowas Ähnliches wie die Jungfrau mit Kind. Es wird ihr was anvertraut, das ist ein Schatz, der anvertraut wird. Und um den kümmert sie sich ganz genau ihr ganzes Leben lang. So wie sie eben die Jungfrau ums Kind kümmert, kümmert sie sich, wenn es irgendein Internat hat oder wenn es irgendeine Kanzlei hat. Das ist, das, mit dem ist sie fix verbunden. Ja, sie erlebt also die Notwendigkeit, die sich ständig wandelt, und Integration in die sozialen Ströme. Das ist also das, was eigentlich angesagt ist bei der Jungfrau. Das sind jetzt mehr Aspekte zu den Sonnenzeichen, aber das ist ja sehr ähnlich wie der Aszendent, da komme ich dann noch einmal ganz kurz zurück. Waage. Nun, bei der Waage ist ein komplizierteres Zeichen eigentlich so: wir sehen, die Schalen der Waage schweben zwischen den Höhen und Tiefen der Welt. Wer mag sie halten, dass sie so frei sich bewegen? Sollen wir glauben, dass diese schwebenden Schalen Prüfung für uns bedeuten, ob wir zu leicht oder zu schwer befunden werden? In der Spannweite unseres Herzens, das bereit ist, aus Weltenhöhen Licht zu empfangen, werden die Schwebkräfte genommen, die uns über Abgründe tragen. Also alles, was mit der Waage beginnt, ist jetzt das siebte Haus, ist unser eigenes siebtes Haus, unser eigener Anteil. Wir selber haben also auch einen zweiten Anteil, und der kommt uns aber in dem Fall nur außen entgegen, ist aber unserer. Das heißt, der Mensch hat den zweiten Anteil in sich, weil sonst ging es ja nicht, wenn er außerhalb wäre. Aber erleben kann das nur, indem es ihm durch einen anderen Menschen, durch ein Du entgegenkommt. Und das ist eben das Wichtige des siebten Hauses. Man kann es vereinfacht sagen: es kommt uns das entgegen bei der Waage oder beim siebten Haus, was uns fehlt. Und zwar ganz fehlt. Dem Wassermann fehlt alles, was der Löwe hat. Und dem Widder fehlt alles, was die Waage hat. Und so kann man alle Zeichen durchgehen. Das geht also dann nur von außen. Wenn der Widder also ganz ein Durchsetzungszeichen ist, die Waage ist ja gegenüber, setzt sich in der Waage der andere in mir durch. Also der andere, der ist auch in mir, und der setzt sich hinter der Waage so durch, dass ich überhaupt partnerschaftlich offen bin. Ist das ein Stachel, der immer sagt, da ist noch ein zweiter drinnen, öffne dich, ich will auch. Aber er ist in der Waage selber drinnen. Ausgewogenheit und Ausgleich ist das Entscheidende, denn der Waagegeborene muss hier zur Mitte kommen. Das heißt, er muss das Andersartige herbeirufen. Wie geht das jetzt bei der Waage? Zuerst findet es einmal denkerisch statt. Die Waage versucht einmal, wenn eine Waagschale herunten ist, dann muss also die zweite nach oben. Jetzt versucht sie einmal denkerisch, das zu durchdringen, um was es eigentlich geht. Dass ich wieder so mal vom Denken her diesen ganzen Prozess durchdenken. Wie sie das abspielen kann. Es ist eine Denkbewegung, es ist ja auch ein Denkzeichen. Die Venus jetzt, oder vielleicht sagen wir es anders, wenn die Waagschale herunter ist, dann fühlt sich die Waage betroffen, dass in die zweite Schale auch was reinkommt, damit die Waagschale wieder in die Balance kommt. Wie macht sie das? Also sie wieder mal denkerisch das Ganze durchdenken, und dabei ist ja die Venus jetzt schon einmal eine Hilfe, denn die Venus ist ja das Zeichen des Schönen, der Harmonie, der Kultur, der Kunst, und es ist eigentlich ein Lockvogel jetzt, die Venus. Die lockt jetzt jemand heran, die Waage macht sich also da beliebt, lockt jemand heran, sodass der Betreffende einen guten Eindruck hat, dass der Betreffende sagt, das ist eigentlich ein sehr angenehmer Mensch oder angenehme Umgebung, der will sicher nur das Gute, und flutsch wird er schon in die leere Waagschale reingeworfen. Denn irgendjemand muss jetzt in die zweite Schale, wenn eine herunten ist. Die Waage sicher nicht. Die Waage bereitet nur vor, dass jemand reinhüpft. Aber sie muss zuerst einmal jemand finden, der bereit ist in die zweite Waage. Denn der Waage geht es ja nicht um das Resultat. Sie hat ja keine eigene Meinung. Es geht um den Ausgleich, um die Harmonie. Harmonisch muss es sein. Und da sind gewisse Voraussetzungen jetzt einmal zu erfüllen. Nun, welche sind es? Es geht um Ausgleich und um Austausch und nicht um Kompromiss. Harmonie ist das Wichtigste. Es wird sich die Waage jetzt so stark machen für die Schale, die leer ist. Denn die Waage tritt ja nicht in Erscheinung, dass sie etwas vertritt, schon gar nicht will sie verbergen, welche Meinung sie hat. Sie wird sie also nicht für die eine Seite stark machen, die stark ist, sondern für die andere, die schwach ist. Die will sie jetzt jemand eigentlich schmackhaft machen. Das wird sie geschickt machen, indem sie eben verschiedene Allianzen eingeht, bis sie jemand findet, der sie da reinsetzt. Und darum geht es eigentlich, dass sie diese Position des Unterlegenen, von der aus sie startet, ummünzt und durch ihre Taktik jemand findet, den sie so weit kriegt, dass er die Waage wieder in Balance kriegt. Da wird sie immer andere aussuchen, selber wird sie es nicht machen. Und was immer sie denkt, kompliziert, es dient immer nur dazu, plant und überlegt, dass sie nicht selber handeln muss. Sie schiebt die Handlung raus, darum geht es eigentlich. Handeln kann sie ja nicht, da ist sie zu schwach, sie kann ja nirgends sich deklarieren. Jetzt versucht sie, komplizierte Strickmuster aufzubauen, damit sie das so austariert, dass eben die zweite Schale jetzt nach oben kommt. Und das kann sehr kompliziert sein, weil die Waage da eben verschiedene falsche Fährten auch legen muss, damit sie einmal auslotet, wie denken die anderen, bis sie soweit dass der Rang austariert hat, bis dann soweit ist. Sie selber kann nicht handeln, kann sie nicht deklarieren, versucht aber immer andere für diese Aufgabe zu gewinnen. Und das auf sehr diplomatische, kunstgerechte und feine Art. Da spielt eben die Venus als Lockvogel eine gewisse Rolle, der das Ganze schmackhaft macht. Sie ist auch sensibel und aufgeschlossen für andere. Das ist die Art des Luftzeichens überhaupt. Und nimmt, weil sie ja selber eigentlich sehr dürr ist innerlich, erweitert ihren Rahmen, indem sie auch Fremde reinnimmt, um ein bisschen sich Luft zu holen. Denn die Waage selber hat ja eigentlich wenig Eigenes. Sie hat keinen Standpunkt, sie hat nicht wirklich eine Meinung. Aber sie hat eines, sie muss unbedingt zur Harmonie kommen. Und da braucht sie aber viele Mitspieler, die jeweils angewiesen werden, wie ein Regisseur, welchen Part zu übernehmen. Und das kann die Waage eben kongenial arrangieren, ohne dass jemand weiß, was die Waage will. Es wird niemand wissen, was die Waage eigentlich will. Weil sie wird, wenn jetzt irgendwo zum Beispiel ein Staudamm oder was gebaut wird, wird die Waage in einem gewissen Kreis, wo es um Investoren geht, wird die lebhaft auftreten, dass man die Energie braucht, und dann wird sie sehen, das sind 10 dafür, 3 dagegen. Dann wird sie wieder irgendwo in einer Kolloquium oder irgendwo haben und da wird sie genau dasselbe sagen, aber das Gegenteil. Jetzt lotet sie schon einmal aus, wie viel sind da, aber so, dass beide wissen, dass die Waage Verschiedenes sagt. Und so macht sie das mit verschiedenen, verschiedenen Bälle, die sie da also wegschießt und am Schluss ist es eben ihr, ist es eben ihre Kunst, dass sie das doch harmonisiert. Denn Kompromisse geht es ja nicht ein, aber harmonisieren muss sie und da bedarf es eben vieler, vieler kleinen Elemente. Der Nachteil bei der Waage ist nun, sie kann ja selber niemandem was tun. Und nachdem es im Leben so ist, eine organische Grundregel, wenn jemand was macht, dann ist gleichzeitig das Gegenteil auch angesprochen. Der Schatten kommt und die Waage ist viel zu fein, dass sie jemand was antut. Jetzt ist die Waage der geborene Schreibtisch, steht da sozusagen. Da ist ja eine gewisse seelische Radikalität und Brutalität ist ja bei der Waage im hohen Maße da. Ist klar, wenn jemand immer fein ist und alles unterdrückt und immer harmonisiert, der Schatten ist ja, wächst ja im selben Ausmaß. Der ist da, aber selber kann die Waage nicht durchgreifen, sie kann kein Blut sehen und sie ist so fein, sie ist sehr unästhetisch für die Waage. Jetzt hat sie die Idee und die Idee ist die Grundlage für den Mord. Sie selber ist aber der Ideenlieferant. Deshalb gibt es Astrologen, die Waage auch als das grausamste Zeichen im Tierkreis bezeichnen. Die Waage ist absolut grausam, wenn man sich vorstellt, also irgendwelche Völker würden einen Krieg führen und die einen verlieren 100.000, dann ist für die Waage selbstverständlich, wenn sich die streiten, dass die anderen auch 100.000 verlieren, weil sie sagt, es muss ausgeglichen sein. Sagen wird sie es nicht. Sagen wird sie, es ist furchtbar, so viele Menschenleben. Man muss schauen, dass man jetzt jeden weiteren Schaden vermeidet und es darf nicht mehr zum Blutvergießen kommen. Man muss vernünftig sein, man muss sich sonst irgendwie arrangieren. Aber das ist der Waage eigentlich nicht wirklich wichtig. Wichtig ist, Harmonie muss sein. Und für die Harmonie opfert sie natürlich alles, weil das ist ja ihr inneres Element. Sie kann ja nicht leben ohne Harmonie. Was dann rauskommt oder wie man das macht, ist schon Nebensache. Darum gilt sie eben als grausam. Ja, jetzt kommt ein interessantes Zeichen noch, das haben wir nicht gehabt, der Skorpion. Was kann es bedeuten, das zu wissen, dass es die Früchte des Lebens gibt? Jenseits des Vergänglichkeitsstromes? Sind sie für uns, sind sie Verheißung, dass die Magie unseres Tuns die Früchte zur Reife bringt? Für die Erde, für uns. Nach der Waage beginnt jetzt der Skorpion. Also der Mensch ist bei der Waage jetzt begegnungsfähig. Die Außenwelt der Innenwelt hat begonnen bei der Waage. Jetzt geht es aber weiter beim Skorpion und geht wieder in eine ganz andere Richtung. Zuerst einmal bei der Begegnung begegnet man nicht bloß Menschen, sondern zuerst einmal dem, was überbleibt als Extrakt. Also die Idee, die bei einer Begegnung als Resultat einmal vorhanden ist. Die Einstimmung, die Stimmung, die überbleibt, die Einschätzung, überhaupt der Mensch zusammengedrängt sozusagen auf einen Kirchenkern, was ist eigentlich so die Schwingung, die ich mitnehme von den Menschen. Das ist einmal das Erste. Jetzt ist aber der Skorpion ein Prinzip, der sich ganz der Idee verschreibt. In das Skorpionische das zieht alles ab bis zum Letzten. Und das Letzte, was überbleibt, ist die reine Idee. Was verunreinigend wirkt, ist der Mensch selber. Der Mensch hat beim Skorpion kaum einen Platz, weil der Mensch ist zu anfällig, er ist also unberechenbar, er ist also schlampig, er lässt sich leicht begeistern, er ist schwach, er kann sich für Hohes nicht wirklich für Hohes nicht wirklich Verpflichtung eingehen. Das Skorpionische lebt aber nur abgezogen von dem, was überbleibt in der Welt. Und das ist das reine Ideal, die reine Ideologie. Und für diese Ideologie muss alles sozusagen am Altar der Ideologie einmal vernichtet und verbrannt werden. Das ist das Reine, das nicht mehr verunreinigt werden kann. Das ist die Ideenwelt des Skorpionischen, wenn das richtig steht im Horoskop. Also wenn jemand dort den Aszendenten hat, der mit einem gut gestellten Mars und so, dann ist das ja der Fall. Oder Planeten im Skorpion, die aber eben im richtigen Haus stehen müssen, sonst ist es kein Skorpion. Diesem Prinzip fühlt sich der Skorpion ganz und gar verbunden und die blutleere Idee ist es gerade, die gereinigte Idee, um die es geht, und die kann dann nicht mehr besudelt werden, wird aber bis zum Letzten verfochten, wenn jemand von dieser reinen Idee, von diesem reinen Himmel abweicht. Das sieht man zum Beispiel bei Ideologen, bei Ideologien, so weiter oder ähnlich. Da wird alles geopfert, wenn es um eine Idee geht, und dann gerade der Mensch wird mit Liebe geopfert. Der Mensch ist ja immer jemand, der Sand ins Getriebe steht und der nicht wirklich eine priesterliche Vorstellung hat. Das Körper ist der reine Priester, der in der allerreinsten Sphäre lebt. Da gibt es keine Verunreinigung, weil das ist nur mehr Idee, das ist nur mehr Gedanke, das ist nur mehr Ideologie. Einen Fehler kann es überhaupt nicht geben. Und dabei geht er natürlich bis zu der Grenze, wo dann das Allerschönste kommt, wo er sich selber für die Idee aufopfert, wo er selber verbrennt. Weil das ist eigentlich erst das Schöne. Und da beginnt ein Zeichen erst richtig. Die anderen sind eigentlich schwache Zeichen. Weil wenn es zum Sterben kommt, dann ziehen sie doch also den Stachel ein, wenn sie ihn hätten. Der Skorpion, der freut sich richtig drauf. Weil für die Idee zu sterben, ist eigentlich das zahlt sich sehr wirklich aus im Leben. Für was anderes zahlt es sich ja nicht aus. Aber da hat man ja schon das Höchste, was es gibt, ist ja nur eine reine Idee. Ob es richtig ist, dann ob es negative Folgen hat, auf das kommt es ja nicht drauf an. Das Prinzip ist, der abgezogene Ideenmensch, der ganz in diesem reinen Himmel der Ideologie, der Idee, des Prinzips lebt. Der Prinzipienmensch, für ein Prinzip wird alles getan. Und das ist ein wirklich starkes Zeichen. Dem fühlt sich der Skorpion verbunden. Und eines muss er natürlich auch noch loswerden, das eigene Ego. Und deshalb muss das eigene Ego auch vernichtet werden. Und das ist in dem Fall bei den Skorpionischen, oft sieht man das ja deutlich, dass das eigene Ego ist ja auch noch eine Schwäche, eine menschliche Schwäche. Wenn die Schwäche nicht mehr ist, dann bleibt die ganz reine Idee über, kann nicht mehr verunreinigt werden. Und in diese Richtung bewegt sich das ganze skorpionische Leben, Askese, Selbstaufgabe und das Höchste, das Leiden. Wenn was Schöneres wie Leiden gibt es ja nicht. Weil da wird... Naja, ist ja so, nicht? Das ist ja die Entwicklung. Denn die Qual des Egos wird erst beendet mit dieser Selbstaufopferung. Solange der Mensch ein Ego hat, das quält ihm ja immer irgendwo und macht immer Strich durch die Rechnung. Wenn jemand was Reines hat, selbst das eigene Ego pfuscht dann noch rein. Das muss aber auch ausgerottet werden. So nimmt das alles den richtigen Weg. Ja, die Abstraktion der Wirklichkeit, das ist das Liebste beim Skorpion. Abstraktion der Wirklichkeit. Keine Verunreinigung durch menschliche Triebe, durch irgendwelche Unregelmäßigkeiten, durch Schwächen, durch Banalität, durch Gefühlsduselei. Das hat ja keinen Platz. Das Skelett ist ein ganz klares Skelett. So wie der Skorpion schon fast nur Glas ist, ist es ein geistiges, ideologisches, eine Idee, und der muss auch alles hingeopfert werden, und sie muss immer noch sklerotisierter werden. Dann ist sie rein vorhanden. Also die Abstraktion der Wirklichkeit. Leid wird also zum Genuss. Und es gibt Länder, skorpionische Länder wie Japan, da wird also auch der genüssliche Selbstmord des Harakiri vollzogen. Da wird es schon zum Ritual. Prinzipiell ist beim Witter die Marskraft eine, die nach außen geht. Und beim Skorpion der Stachel, der geht nach innen. Also der Mars wirkt hier verschieden. Einmal geht er in die Außenwelt, da will er sich einmal positionieren. Er sieht, was kommt zurück. Also er ist ja kriegerisch. Also er hat, wenn man sich vorstellt, das Bewusstsein wird gespannt wie bei einem Bogen. Und dann wird ein Pfeil eingelegt. Da kann das Bewusstsein jetzt überall noch hin. Es hat ja den Pfeil noch nicht abgeschossen. Wenn es ihn abgeschossen hat, dann ist ja schon klar, wo er hingeht oder wo er trifft oder nicht trifft. Wo dann eine Stimme zurückruft oder nicht. Aber es geht immer nach außen. Beim Skorpion, da beginnt es erst richtig. Da geht es nach innen. Da geht es nach innen ins Seelenfleisch. Und da bohrt er sich also durch der Stachel und hat den größten Genuss natürlich durch das Leid. Aber den anderen natürlich will es auch, will er diese Prozedur nicht versagen. Die kriegen das auch ab, weil er eben die Kunst hat, sich einzuschmeicheln und das Seelenleben anderer zu erkunden und sie dann eben abhängig zu machen durch die Substanz, durch den Transfer der Seelensubstanz. Der Pluto spielt auch eine große Rolle. Und der Pluto liebt die Idee so sehr, das ist ja das Skorpionische, dass er sie mit Magie in die Welt zwingen will. Und das ist jetzt, warum der Skorpion der Magier auch heißt. Weil er durch Willensmagie, also Magie ist ja immer Willensmagie, aber durch Willensmagie eine Idee in die Welt zwingen will. Also die kommt nicht von selber und hat schon so eine Wirkmächtigkeit, die muss reingezwungen werden. Und das ist eben dieses Pluto-Prinzip, das dann noch stärker ist wie das Marsische Prinzip. Skorpion, da weiß man, was man hat, weil es endgültig ist. Erst wenn jemand sie verbrennt, dann zeigt er, dass er überhaupt ein Mensch ist. Vorher ist er nur ein Dilettant. Also das ist, Ideologen sind das auch gern. Die sie aber selber dabei auch umbringen und gern umbringen. Weil es soll ja, das eigene Opfer ist ja gerade das Wichtigste, sonst wäre es ja gemein und niederträchtig. Selber muss man ein Vorbild geben, dass man sich selber auch ins Feuer stürzt. Der Schütze ist das letzte Zeichen jetzt von diesem dritten Quadranten. Dann kommen drei Zeichen, die letzten Zeichen, wo die Auflösung des Menschen beginnt. Jetzt ist der Schütze das letzte, wieder Feuerzeichen, also der Skorpion. Da geht es ganz ins Innere, eigentlich ins eigene Seelenfleisch und in die Idee. Beim Schützen weitet es jetzt wieder. Also im achten Zeichen geht es in die Enge hinein, der Prinzipienenge, im neunten weitet sich. Ausweitung, Fülle, Expansion, das große Glück der Ausweitung und Aktivitäten, das ist also jetzt im neunten Haus, dort wo die geistigen Fernreisen sind, wo der Mensch seinem Ich, seinem höheren Ich begehen kann, also dem begehen kann, wo er für sein Ich noch was reinziehen kann. Und der Schütze ist ein Wesen, wo die Sehnsucht schon ganz außerhalb von ihm liegt. Denn die kleinen Planeten, also die erdnahen Planeten, das sind immer persönliche Planeten. Zum Beispiel der Mond. Beim Mond, der ist ganz eng mit den Menschen verbunden und der bewegt den Menschen am intimsten. Also wenn beim Mond was, wenn beim Gefühl was ist, da kann der Mensch nicht kommen. Beim Merkur ist es auch noch sehr eng, bei der Venus auch. Da wird es schon immer dann weniger. Aber beim Jupiter, der hat das persönlich überwunden, da geht es nur mehr jetzt um Überpersönliches, also um Großes. Das Ego hat er zurückgelassen, das ist jetzt frei und drum hat er auch einen entsprechenden Größenanspruch und das Bedürfnis, sich auszubreiten. Der Schütze, vom Namen nach heißt er ja Schütze und da ist schon damit drinnen das Wort Schutz und der Schütze schützt natürlich auch, wenn man sich auch frühere Zeiten vorstellt, schützt auch jemanden, der also angegriffen wird, das ist der Schütze ein Beschützer. Aber eigentlich das Typische für einen Schützen, so praktisch, was man sich auch merken kann, ist, dass er ein Schütze ist. Und ein Schütze, der zielt auf etwas. Und worauf zielt er? Also sagen wir, ein Hobbyschütze oder Amateurschütze auf eine Zielscheibe. Aber nicht auf die Ringe, sondern auf das Schwarze. Und das ist jetzt die Fähigkeit des Schützen. Er kann im Leben sich so konzentrieren, dass er das Schwarze trifft und das als Lebensmotiv mitzieht und alles andere muss sie unterordnen und er erreicht fast immer Unmögliches. Der Schütze hat die größte Kraft, weil er in der Lage ist, das Schwarze in der Zielscheibe zu treffen und nicht das andere. Die anderen geben sie mit allen möglichen anderen Sachen auch ab, trotz Begabungen kommt aber nicht viel raus. Der Schütze kann das. Der lässt links und rechts alles liegen und alles, was er sagt, alles, was er tut, alles, was er instrumentalisiert, heißt, dieses Schwarze, das Schwarze als Motiv in sein Leben durchzuziehen. Das kann aber nur der Schütze. Und darum haben die übermenschliche Kräfte, weil sie das können, weil sie aber weil der Jupiter ist ja der Regent des Schützen, schon überpersönlich sind. Die mehr Persönlichen verzetteln sich ja mit allen Persönlichen. Da geht es ja noch um so viel Persönliches, jetzt kommt natürlich nicht viel raus. Beim Schützen kommt es raus, hat also eine weite Sinngebung, Toleranz, Großzügigkeit, Philosophie, Weisheit. Und er kann ein Seelenführer sein für andere. Das ist keine Frage, weil er hat ja schon den Überblick und den Weitblick. Also der ist kein Dilettant mehr, der so kleine Tipps gibt, sondern der sieht die großen Zusammenhänge. Das hat aber nicht jeder. Der Schütze hat es, der Saturn hat es auch, aber der ist nicht das Weisheitszeichen. Der ist das Strukturzeichen, der alles wieder einfriert, weil er weiß, sonst entsteht das Chaos, wenn nicht der Struktur ist. Der Schütze hat die Weite und er ist auch das Weisheitszeichen, weil er ja vom Jupiter regiert wird. Also die höhere Intellektualität ist ihm eigen. Er verlagert sich auch ganz in die Weite. beim Sport ist natürlich der Reitsport. Ja, was man eigentlich mit einem Wort beim Schütze sagen kann, der große Wurf. Darum geht es dem Schützen. Der große Wurf, die große Idee. Also der hat nichts Kleineres, sondern was Großes. Und das Große realisiert er, das kann er, weil er die Kraft hat. Er hat auch das Selbstbewusstsein, Optimismus, Güte, Einsicht. Und er ist das Gegenzeichen vom Zwilling und somit war er in der persischen Zeit schon einmal aktiv. Weil die persische Zeit mit dem Zwilling-Aszendenten hatte den Schützen am Deszendenten gehabt und wir haben dieselbe Situation wieder beim Wassermann-Zeitalter. Es ist ja auch wieder so, dass wir als Deszendenten haben den Löwen, also wieder Feuerzeichen und ein Luftzeichen, also den Wassermann am Aszendenten. Es spiegelt sich eigentlich dieses Hell-Dunkle, diese Polarität des Persischen, spiegelt sich im Wassermann-Zeitalter auch ganz dramatisch, weil Löwe und Wassermann, da spielt sich natürlich was ab und spielt sich nicht das ab, was manche erwarten, dass eben diese ganze harmlose und lustige Zeit wird, sondern die Zeit der letzten Entscheidungen ist es. Und die wird jetzt geschaffen, nicht im sechsten, jetzt wird es geschaffen, im fünften. Weil im fünften wird das Ich entwickelt. Und die sechste Epoche kann es nur aufnehmen, aber auch mit verschiedenen Vorbereitungen noch. Die kann es übernehmen und im großen Maßstab kann es dort Realität werden. Aber hier wird es geschaffen, jetzt bei uns. Jetzt im fünften. Und wenn man jetzt das Wassermann-Zeitalter so interpretiert, wie eben von der New Age-Bewegung, hauptsächlich von dort geht es ja aus, oder eben ausgehend dann von Amerika oder von den USA, aber eigentlich geht es ja vom Osten aus, also von Tibet und von der Gegend, die New Age Bewegung. Aber wenn man das so sieht, dann sieht man ja auch eine gewisse Handschrift drinnen, nämlich die, dass das ein Zeitalter wird, wo der Mensch befreit ist von Verpflichtungen, er braucht keine Miete mehr zahlen, er wird nicht krank, er lebt ewig und so weiter. Alle fallen sie um den Hals und es gibt auch keine menschlichen Ecken und Schwächen mehr. Es ist also ein Zeitalter, eben, ich nenne es immer das Hippie-Zeitalter, so wird es beschrieben. Und genau das ist es eben nicht. Und das Problem dabei ist, dass die falsche Beschreibung ja nicht zufällig kommt, es steht ja jemand dahinter, der die Zeit verfälschen will. Denn wenn man die Zeit so verfälscht, dann wird jeder sagen, ja gut, jetzt die paar Inkarnationen, die kriege ich schon nur hin und dann kommt das Wassermann-Zeitalter. Aber entscheidend ist, dass jetzt die Vorbereitung ist. Jetzt. Also das ist eine Zeit, wo es aufs Jetzt ankommt, das Sechste übernimmt. Die sechste Epoche. Aber da muss... Es kann ja auch nur in Europa so ein kompliziertes Zeitalter vorbereitet werden, weil in der großen sibirischen Ebene kann es überhaupt nicht zustande kommen, die Vorarbeiten, weil der Mensch dort so extrem ist, ausgeliefert den Verhältnissen, dass er eben die Fähigkeit der Ausgewogenheit, die hat er nicht. Und die Persönlichkeitsentwicklung hat er auch nicht. Die kriegt er auch nicht in 1000 Jahren in der Gegend. Ist ganz ausgeschlossen. Die Europäer müssen es machen. Dort wird es aber zum Großen jetzt, wo Erfolg das sich umhängt wie ein Mantel. Aber entwickelt muss einmal da werden. Also die Voraussetzungen vom Ich und von der Harmonisierung vom Denken, Fühlen und Wollen. Also der große Wurf, die große Idee, das kommt also vom Schützen. Er hat auch das Enthusiasmierende, das Begeisterungsfähige, weil er ist ja ein Feuerzeichen und es ist ein sehr optimistisches Zeichen. Also wenn man Schützen kennt, irgendwie in der Verwandtschaft oder so, die sind sehr wirkliche Optimisten, da kann man sich auch nicht vorstellen, so wie beim Löwen, dass die irgendwo nochmal vor einem verschlossenen Tor stehen, wo sie nicht durchkommen. Der Optimismus ist ihnen eigen und eigentlich, wenn der Schütze was hat, das er verliert, erst dann wacht er auf und ist ein Schütze. Erst dann kriegt er so richtig, dann kann er erst zeigen, dass er aus dem Nichts, aus der Feuerenergie, das wieder schafft. Anderes Zeichen wird kapitulieren. Ein Stier wird also niemals wieder beginnen, weil er der Wille fehlt und er will es auch gar nicht. Aber ein Feuerzeichen, das wartet ja nur auf die Gelegenheit, dass er mal zeigen kann und die ist am besten, wenn es alles verliert. Weil dann kann es zeigen, sich selber und der Welt aus dem Nichts schafft es. Und der andere, der muss den Bestand festhalten. Das wird er aber können, pflegen und festhalten. Nur, der es nicht notwendig hat, weil er ein festes Zeichen ist, er nicht beweglich. Kann also nicht sich was schaffen neu. Ein Feuerzeichen ist natürlich das Allerbeweglichste, weil das Feuer, das durchdringt ja alles. Ist ja, für einen Schützen ist das nur eine Gelegenheit, dass er wieder anrennt und mit seiner Begeisterung sprüht, hat aber das Problem, dass er die Fluten seiner inneren Inspirationen und Einsichten kaum mehr koordinieren kann. Er hat zu viel eigentlich. Zu viel, was bei ihm herumschwingt. Ja, dann Steinbock, der heißt im Griechischen Aigokeros. Ich steige aus den Fluten empor und halte die Form, die mir aufgetragen ist, bis ihr Sinn sich erfüllt. Die Abgründe ließ ich unter mir und verteidige die Höhe. Dieser Spruch zeigt eigentlich schon, wo der Steinbock rausgewachsen ist. Er stammt aus dem Meer, weil das Meer ist das ursprüngliche, also das flüssige Element, das Wässrige war da. Hat immer mehr ausgewaschen, es wurde sowas angespült, was unter dem Meer ist, und vor allem hat sich dann allmählich was kristallisiert. Wenn wir da uns vorstellen, ein flutendes Meer, dann entsteht irgendwann einmal durch die Kristallisierung ein Berg. Irgendwann einmal, die Brandung ist ja ständig da, die schiebt nach und vor allem kristallisiert letztlich irgendwas. Das sieht man ja schon beim Sand, der dort ist. Also es kommt zu einer Kristallisierung, es wächst irgendwas auf. Es spaltet sich wieder ein sehr noch flüssige, geistiges Element, also das Wässrige, ins Mineralische. Und der Steinbock schwimmt jetzt da durch, befindet sich da drin und wird eben dann zum Ziegenfisch und steigt dort gleich auf. Man kann sich das sehr bildlich von der Evolution vorstellen. Zuerst ist er nur drinnen als Ziegenfisch, dann wird durch das Wässrige, also ein Berg aufgeschüttet, stellen wir uns das so vor, und der Steinbock marschiert dann auf den Berg auf, wie das dann heißt. Die Abgründe ließ ich unter mir und verteidige die Höhe. Jetzt ist er dann schon oben. Ich steige aus den Fluten empor. Da ist es eigentlich ganz genau beschrieben. Der Steinbock ist also jetzt schon, gehört zum letzten Zeichen, und da wird jetzt, das soll sich jetzt das Individuum nicht mehr auflösen, sondern das soll jetzt eigentlich die ganzen vorigen Zeichen zusammen komprimiert werden auf einen Kern und stark in der Form hineingepresst werden. Denn der Steinbock sieht, was sich da alles jetzt schon entwickelt, diese ganzen Bewegungskräfte, die führen ins Chaos. Und er versucht noch einmal zu retten, was zu retten gibt, indem er Disziplin, Struktur, Ordnungssinn schafft. Also Ordnung als Staat zum Beispiel, im persönlichen Leben, Pflichterfüllung, präzises Handeln, eine Verbundenheit mit Aufgaben, die man übernimmt, die man verbindlicher bewältigt, auf das Ganze eben in eine Form gegossen. Die Konzentration ist das Wichtigste. Persönlich hat der Steinbock an Ordnung kein Interesse. Es interessiert ihm nur das Ordnungsprinzip, aber nicht die Ordnung. Er will nicht regulieren, weil ihm das Spaß macht, sondern die Regelhaftigkeit soll dem Individuum übergeordnet sein. Das heißt, es müssen Strukturen geschaffen werden, die diese Regelhaftigkeit in eine Form bringen, in einen Kodex bringen, in ein Gesetz bringen und ähnliches. Ja, typisch für den Steinbock ist der Herrscher Saturn, der immer Hemd, Mingel gibt. Und da will ich euch was vorlesen, was ihr kennt, aber trotzdem, es ist von Goethe, der über den Saturn Folgendes schreibt. Ihr könnt es auswendig runterlesen. Er schreibt über den Saturn: Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Also, das ist der Saturn, der alles hemmt, verneint. Und warum tut er das, der Saturn? Weil er der größte Menschenfreund ist, weil nur so kann sich das Ich durch die Widerstände entwickeln. Sonst kann sich es ja nicht entwickeln. Durch Zureden oder durch Nettigkeiten, es ist ja so, die Freuden entwickeln den Menschen ja nicht weiter, sondern nur immer wieder, wenn er halt irgendwo anstößt. Und der Saturn, wer Saturn geprägt ist, wer am Samstag geboren ist, ist auch schon Saturn geprägt, oder wer den Saturn dort hat, wo der Goethe den Saturn hatte, nämlich am Aszendenten. Goethe war ein ganz einsamer Mensch, trotz aller Größe, die er sonst hatte, weil er ja den Saturn hatte. Und da fühlt man sich Weltenzielen verpflichtet. Da ist das Leben schon eine Verpflichtung. Und bei ihm stand ja der Uranus unterm Saturn. Er war kein uranischer Mensch, der Goethe, nur als Wissenschaftler war er uranisch. Aber sonst war er kein Ordner. Er war ein Formenmensch, der in dieser Gesellschaft die Form geliebt hat. Es musste alles ordentlich sein. Und er war auch ein Mensch mit hohem Pflichtbewusstsein. Der hat das nicht auf die leichte Schulter genommen. Wird man auch nicht. Mit einem Steinbock, da fühlt man sich im hohen Regelhaftigkeit und Pflichten gegenüber in einer verbindlichen Situation. Nicht, weil man das Konkrete will, sondern als Prinzip, es muss eine Form haben. Sonst löst sich alles auf. Das haben wir eh schon. Ja, der Gegenpol des Saturn als Machtprinzip ist die Angst. Das ist auch ein wichtiges Prinzip. Wenn jemand sehr mächtig ist, dann ist die Angst genauso stark wie die Macht. Aber wieso eigentlich, kann man sich fragen, ist die Angst so stark wie die Macht? Wenn jemand mächtig ist, hat er ja alles unter Kontrolle. Er kann also, abgesehen davon, dass er vielleicht gesundheitlich ein Problem kriegt, aber er hat alles unter Kontrolle. Aber die Angst kommt deshalb, weil er eben Schritt für Schritt die Macht aufgebaut hat, kennt er die Macht. Er weiß, wie man zur Macht kommt. Jetzt weiß er aber auch, es gibt genau dasselbe, als Prinzip ist es ja vorhanden und jemand anderer kennt das auch. Der macht dasselbe und nimmt ihm die Macht weg. Das, was er konnte, kann ein anderer auch. Jetzt lebt er mit der Angst. Und die Angst ist furchtbar. Die Leute, die Angst haben, also die sind so armselig, so reich sie und so mächtig sie erscheinen, aber das andere macht sie zu Kleinkindern. Also Kleinkinder haben eh keine Angst. Ja, wenn das...
Aus dem her dann sehr brutal, ja.
Na, freilich, da geht es ums Ganze, da wird nicht gekleckert. Ja, wenn das Denken vom Saturn unterdrückt wird, dann gibt es Sorge. Das Denken ist aber verständlich, weil mit dem Denken finde ich mich ja in der Rechtsorientierung zusammen. Da kann ich einigermaßen planen. Wenn das Denken, das heißt Saturn steht auf dem Merkur oder sowas, dann wird daraus Sorge. Wenn die Venus vom Saturn bedeckt wird oder bedrückt wird, entsteht Einsamkeit. Ist klar, die Venus ist ja das Liebliche, die Liebe und der Saturn drauf, das heißt Einsamkeit. Bei Mars ist es Schuldgefühl. Also der Mars, wenn der Saturn am Mars steht oder negativ, dann erlebt der Mensch die tiefe Schuld. Warum? Naja, weil er ja verpflichtet ist, was in die Welt einzufügen, einzubringen. Das hat er aber versäumt. Jetzt fühlt er sich schuldig, er fühlt sich in einer Bringschuld. Eigentlich müsste er was tun. Ja, und die Sonne bei der Sonne ist es die Schicksalsangst. Und das ist eben auch das Löwenelement. Das Einzige, was dem Löwen ein bisschen angeht, ist schon die Schicksalsangst. Also irgendwann vom Schicksal hat auch ein Löwe die Empfindung, das Schicksal kann man alles nehmen, sonst nichts. Aber das Schicksal kann man nicht berechnen. Ja, wir haben nur ganz kurz zwei. Den Wassermann. Ja, der Wassermann ist auch ein Saturnzeichen, aber anderes jetzt, weil beim Steinbock, es sind ja, die ganzen Planeten herrschen ja immer so, dass sie verteilt sind. Also der Mars herrscht den Widder und dann den Skorpion. Die sind ja sehr weit voneinander entfernt. Es sind sieben Zeichen dazwischen. Dann das nächste Zeichen, die Venus, der Stier, also Venus herrscht den Stier und dann die Waage ist auch weit entfernt. Der Merkur, den Zwilling und die Jungfrau, das ist schon näher. Dann kommen die beiden, die ganz besammen sind, die Sonne und der Mond. Und dann kommen eigenartigerweise zweimal der Saturn hintereinander. Und das sind eben ganz verschiedene Kräfte, weil der Steinbock Saturn ist der, der sich abmüht in der Welt, wo noch die rohe Materie ist und wo er noch Bewusstsein entwickeln muss. Das kann er aber nur entwickeln durch Bewusstsein. Und Bewusstsein heißt, ich muss die ganze Welt und alles durchschauen. Also alles, wenn jemand sagt, ich möchte die technischen Neuheiten nicht so durchschauen, die brauche ich nicht, das ist auch falsch. Er muss es versuchen halt nicht, jeder ist überall begabt. Also die ganze Welt muss also bewusstseinsmäßig erfasst werden und da sind ja genügend Widerstände. Da wächst der alte Saturn. Der Wassermann Saturn ist schon weiter, der hat sich schon befreit und ist jetzt dabei, eben aus sich selbst, aus dem Nichts, sich selbst zu schaffen. Er wird also zum Selbstlogen oder zum Egologen oder zu einer Monade, die da leuchtet, herunten. Und das wird dann erhöht durch den Uranus, der noch viel brutaler ist, in der Art, das Alte auszumerzen. Also der kümmert sich um was Altes überhaupt nicht. Um was da gewesen ist. Das ist ja beim Wassermann Saturn schon so, dass dass er sich nicht unterordnen will dem Gewachsenen, aber beim Uranus ist es viel größer. Beim Wassermann haben wir den Spruch, die unteren Wasser mit den Leidenschaften der Welt beladen, steigen empor. Wir sehen die Wolken, aus denen reinigend der Blitz niederfährt. Die Totalität unseres Wesens verlangt, dass den geheimnisvoll in unserem Innern sich wandelnden Wolken gebilden, sich der Blitz der Erleuchtung entringt. Also es geht um was Geistiges beim Wassermann. Und nachdem der Steinbock jetzt diese Normen aufgestellt hat, die Normierungen, der Wassermann setzt es aber nicht fort mit seinem Saturn, sondern er macht genau das Gegenteil, er will sie wieder auflösen. Und er ist von der Art her ein ganz typisches Luftzeichen, der Vogelflug ist eigentlich das Element des Wassermanns, denn er hebt ab, landet wo er will wieder nach oben, wie er will. Er will sie also nicht einschränken lassen oder beschränken lassen, auch keine Verpflichtung eingehen. Er will in der Luft leben. Warum? Weil im Irdischen ist immer diese Anbindung an das Ego, das ist etwas Minderwertiges, behindert den Wassermann in der geistigen Entwicklung, und er ist in der Welt der Polarität. Und in der Welt der Polarität muss er sich immer entscheiden. Also machen wir das so, machen wir das so. Jemand nimmt seinen Kredit, ja, dann können sie, aber sie müssen dann zurückzahlen. Oder die Kreditrate ändert sich. Das will der Wassermann nicht. Er will sie nicht so in was einklemmen lassen. Darum hebt er ab in den Vogelflug, in der geistigen Welt. Dort oben entkommt er diesen, und da ist ja aber seine Fähre. Also die Jungfrau kann nicht abheben da oben. Ja, da findet sie nichts, aber der Wassermann findet sie da zurecht. Das ist sein Leben. Der Freiheitswunsch. Er verkörpert den Freiheitswunsch am allerstärksten und wird also alte Strukturen aufbrechen. Ja, ist klar, weil der Saturn, der bricht es auf, weil der ist ja der geistige Saturn. Und das Geistige löst ja alles auf. Das Geistige, also der Ich-Geist oder das Selbstgeist, der muss ja auflösen, weil er ja sich selber durchlichtet. Das kann der Saturn nicht, darum sind die Saturne, man sieht es ja ganz gegensätzlich. Der Wassermann ist genau das Gegenteil. Der ist also der Freiheitsmensch und auch der Revolutionär. Also das sieht man ja oft, also dass das, wenn das regulär ist, das Wassermann-Artig ist ein ausgesprochen gefährliches Element, weil wenn es nicht regulär sind, dass die Zersetzer, die Auflöser, die das Alte zerstören, eh schon untergeht, sondern es muss jemand verantwortlich sein und entsprechend ein hohes Niveau haben. Also der Löwe zum Beispiel, wenn er Subjekt sein will, will reines Subjekt sein, und der Wassermann als Gegenzeichen jetzt will nicht Subjekt sein, sondern er will frei sein von sich, von dem Subjektiven und unabhängig von der ganzen emotionalen Gefangenschaft. Er will es ausbrechen, er will das Ich, das Ego auch nicht, mit dem will er sich nicht beschäftigen, weil er das Gefangenschaft sieht und das Laster herunten und startet und die Luft ist sein Metier, ist ja auch ein Luftzeichen. Aber was Wässriges ist ja mit dem Wassermann auch verbunden, weil schon die Ägypter haben in ihrer Glyphe das Wasser mit dieser Linie drinnen gehabt. Das sieht man in alten Zeichnungen. Und Wasser, damit ist was anderes gemeint, so wie er dargestellt wird, hat er ja so meistens einen Krug, es ist ja eine Frau oder ein Mann, und der wird dann also ausgeschüttet, ausgegossen, und das ist eigentlich gemeint die geistige Befruchtung. Aber was der Wassermann will, er will alles das, was er geschaffen hat, zurückschenken an die Menschheit. Das ist jetzt schon das Wassermannartige. Er will schenken, er will geben, aber nur schenken, also nicht verkaufen. Er will nichts dafür haben. Er will es zurückschenken. Das ist sein höchster Genuss dann, weil es ist ja eine neue Art von Saturn, und das ist ja auch das, was sich im sechsten Zeitalter dann abspielt. Im sechsten Zeitalter gibt es ja auch einige Sachen, die weltweit ausstrahlen. Nicht alle, aber einige, wenige strahlen aus. So wie das europäische Weltgeld nennt heute, aber auch nicht alles, nur ganz wenige Sachen. Vor allem die Verstandeskultur, Technik, logisches Denken. Aber unsere Vorstellung von unserer Kunst oder viel anderes ist nicht ausgestrahlt, konnte nicht angenommen werden. Im sechsten Zeitalter ist es genauso. Das wird zwar weltgeltend, aber nur ganz wenig. Aber was wird weltgeltend? Wenn wir nur das uns vorstellen. Der Mensch schafft sich immer mehr selber, er wird immer mehr Individuum, also Individuum ist nicht teilbar, Individuum kann man nicht mehr teilen. Es bleibt also eine Einzelwesen über einfach, ein Einzelwesen, und alle die das schaffen, werden immer mehr Einzelwesen. Die verbinden sich untereinander gar nicht. Es gibt keinen Grund dafür, dass sie sich verbinden, sondern dass sie sich immer mehr absondern. Das muss so sein. Der Wassermann muss sie absondern. Er muss revolutionär sein, weil Revolution heißt ja, es kommt eine neue Umdrehung, ein neuer Kreislauf, da verbindet er sie überhaupt nicht. Jetzt wird er immer reicher durch das Umschöpfen. Also es wird der Eigengeist, der Selbstgeist immer reicher. Denn je mehr er schöpft, desto reicher wird er. Wenn das jetzt so weitergeht, schöpft er auch das Astrale um, das bringt er wieder zurück zum Kosmos, aber sein Astrales wird was Neues. Er beschenkt den Kosmos mit was Kreativem. Das nimmt er und geht dann beim Meridian sozusagen dort hinaus. Gleichzeitig kann er auch wieder was reinbringen und er kann dann auch, wie du vorhin ja schon gesagt hast, Seelisches überhaupt aus dem Nichts schöpfen. Das geht also dann nacheinander, kann er nicht gleich, aber in nächster Folge. Jetzt wird der Mensch eigentlich ein ganz selbst konditioniertes, selbst erfundenes, selbst geschaffenes Wesen. Was immer der jetzt macht, wenn man sich das nur vorstellt, was macht er dann, wenn er ganz geistig ist? Wenn er ausatmet, wenn er Gedanken also nach außen trägt, wenn er als Baumeister oder als Architekt ein Haus macht, er entlässt reine Geistsubstanz, also sein Ich-Geist geht nach außen. Das verströmt er, was anderes hat er nicht. Er ist ein reiner Geist geworden, soweit es das Seelische betrifft. Seine Substanz ist, wenn er ausatmet, geistiger Art. Und wenn jemand so ganz selber sich vergeistigt hat, dann kann er nichts mehr entlassen, dass er noch in alter Art verkauft. Er kann nicht sagen, ich verkaufe was, weil das kann man nicht verkaufen. Das ist unbezahlbar, das ist in einer Welt, wo es das gar nicht mehr gibt. Es gibt nur mehr eines, er behält sich's, das wird er aber nicht oder wird er verdorren, er kann es nur mehr verschenken. Es kann in dem Zeitalter nur eines möglich sein. So wie ein Künstler, er kann das nur mehr verschenken, weil das kann man nach irgendwelchen Tabellen oder sonstigen, kann man das nicht bewerten. Und er wird sowas Hohes. Das Höchste, was er hat, seine eigene Substanz, die kann er nur mehr verschenken, weil sie keinen Wert hat. Sie ist wertlos. Sie ist wertlos im Sinne eines äußeren messbaren Wertmaßstabes. Und jetzt verschenkt er das an niemanden konkreten, sondern er sagt, ich verschenke das Höchste und ich habe ja was Ungeheures da in mir, das verschenke an dem, der es am meisten braucht. Wer, weiß er nicht. Er verschenkt es. Alles, was er tut, verschenkt er. Das Beste verschenkt er, das Zweitbeste behält er sich zurück, weil es gar nicht gut genug ist. Jetzt verschenkt er immer mehr, wird immer reicher, wird immer mehr und das machen jetzt alle. Und jetzt entsteht durch dieses reine Verschenken, was die einzige Möglichkeit ist, wie er überhaupt noch leben kann, das kann er nicht nachschöpfen, wenn er nichts... Das ist die strömende Liebe. Und erst das ist jetzt, und das ist ein reiner Geistvorgang. Das hat mit dem Seelischen, hängt das gar nicht so zusammen. Es geht gar nicht mehr anders, als dass jeder alles verströmt und jeder nimmt sich, zu jedem kommt aber das Richtige. Das ist aber jetzt das Komplizierte. Wie geht das? Weil jetzt kann man sagen, das ist aber einfach. Da sitze ich mir hin und da nehme ich mir alles, was kommt. Das wird eben dann diese Sobornost sein, was ja Grundlage ist, ganz was Wichtiges in der Ostkirche, aber nicht in der regulären Kirche eigentlich, nicht nur, sondern in dieser Sobornost, die jetzt aber noch viel kollektiver ist. Aber dann wird sie individuell sein, da wird es nur einen Reiz geben, was kann ich wieder verschenken? Weil das ist so hoch und so rein, dass man es verschenken möchte, weil sonst versauert es ja. Bei einem selber braucht man es ja nicht. Sondern ich will es dem geben, der schon irgendwie wartet, da kommt es zum Richtigen. Und ich nehme aus dem ganzen Strom wieder raus, was ich nicht in dieser Höhe erzeugen kann. Da gibt es jemand anderen, der kann das in bester Art. Und dieses Prinzip wird weltweit ausstrahlen. Es wird auf der ganzen Welt. Wieso? Wieso? Weil, wenn man sich vorstellt, was passiert ist, eigentlich müsste nicht jeder annehmen. Es gibt ja etliche, die es nicht annehmen wollen. Aber sie werden es annehmen aus einem einfachen Grund, weil die Schöpfungen, die jemand hervorbringt, als Künstler, als Therapeut, als Lehrer, die sind so bestechend, in sich selber bestechend, durch das, was sie sind, bestechen sie, ohne Reklame, ohne dass man darüber spricht, so überlegen, dass sie niemand mehr erlauben kann, sowas nicht zu machen. Weil sonst wäre in derselben Situation, wie die ganzen unentwickelten Völker waren, wie die Europäer mit der Technik kamen, die waren ihnen haushoch überlegen. Also mussten sie die Technik einführen, obwohl es gar nicht aus ihrem Gedanken gut eigentlich abgeleitet ist. Das ist ein Fremdkörper für die gewesen. Jetzt haben sie es abgeleitet. Auch China, mit der Überlegenheit an Weisheit kamen sie nicht mehr weiter. Sie mussten auch das Europäische kopieren und übernehmen. Und so ist es auch mit dieser Idee der strömenden, fließenden Liebe, wo ein Körper entsteht, in sich abgeschlossen ist, nicht abgeschlossen ist mit Ausgängen und überall natürlich, aber wo ein Organismus da ist, den wird man übernehmen, nicht weil es einem gefällt, nicht weil man moralisch das toll findet, überhaupt nicht, weil es so bestechend ist. Weil wenn jemand irgendwas produziert, oder sagen wir ein Mensch als Lehrer, der wird gar nicht mehr so Lehrer sein wie wir, der geht nur rein und schaut jemanden an. Und indem er den anschaut und die Augen, trinkt vielleicht einen Kaffee oder schaut sich was an, sagt vielleicht zwei Sätze. Und das war alles. Und die zwei Sätze, die haben so viel, der hat das alles drinnen.
Also, das ist aber bei den guten Lehrern schon immer so gewesen,
ja,
dass die durch ihr Wesen gewirkt haben.
Natürlich, natürlich. Ja, aber das ist in einer ganz anderen Dimension jetzt natürlich gedacht. Ja. In einer viel größeren Dimension, wo das wirklich wirkmächtig wird durch eine Substanz, die schaffend ist, die nicht nur eine Disposition hat, sondern die schaffend ist, die beim anderen jetzt anfängt erst zu schaffen, wenn er schon draußen ist zum Beispiel.
Ja.
So ist es in weiterer Folge gewesen. Und das wird sicher weltweit ausstrahlend sein. Und das ist auch das Wassermann-Prinzip jetzt von der Art her, dass es der Mensch selber einmal schafft. Und durch dieses sich Verschenken entsteht dann eben erst diese organische, fließende, strömende Liebesgemeinschaft. Da ist auch das Wassermannartige vom Aszendenten einmal die Voraussetzung. Wenn die nämlich nicht da ist, dann entstehen ja nicht die einzelnen Geistmonaden. Zuerst einmal entwickelt werden. Und das wird sicher ausstrahlen. Also das Wassermannartige hat eine wichtige Bedeutung für die Zukunft. Ja, und das letzte vielleicht noch kurz, die Fische, dann sind wir fertig. Der Fisch, das Fischprinzip ist das letzte, das zwölfte, das ist das zwölfte Zeichen und das zwölfte Haus, wo wir schon einmal gesagt haben, das ist das Haus, wo jemand, wenn er dort Planeten hat, da ist er ganz stark lädiert, wird seinen Kopf kaum mehr heben, weil dort erlebt er eben die größte Dramatik, eben die Geburtsdramatik, und da will er das Leben fliehen. Er kann gar nicht mehr sie integrieren. Er merkt, er gehört nicht dazu. Und selbst wenn er Freundeskreis ist oder irgendwas mit 30 Menschen, fühlt er sich als Fremder. Und wenn sich jemand aber in einer großen Menge als Fremder vorkommt, dann ist er wirklich ein Fremder. Wenn er nämlich zu Hause allein auf einem Stuhl sitzt, dann ist er nicht einsam. Da hat er überhaupt keine Veranlassung. Aber wenn jemand sieht eine große Umgebung und dann fühle ich mich einsam, dann ist er wirklich einsam. Und dort ist er einsam, weil dort drinnen ist er jetzt abgegeben und dort hat er keine Möglichkeit, irgendwie sich einzubringen. Er hat da die Freiheitssehnsucht, er will ausbrechen, kann aber nicht ausbrechen, weil im 12. Haus kann man nicht ausbrechen. Er ist also eine Art eingemauerter Mönch oder sowas ähnliches. Und das ist nämlich das Haus des Fisches von Natur aus. Und dort geht es jetzt um den Bewusstseins, um die Reinigung des Bewusstseins und die Lösung von der Verstricktheit im Leben überhaupt. Die Überwindung der Welt. Die Überwindung der Welt geht so, indem einmal alles aufgelöst wird, die gesamte Erscheinungswelt. Denn die Realität ist Schein, also man könnte sagen, ist Maya, und deshalb passt sich der Fisch dieser Realität nicht an. Er passt sich nicht an. Das heißt, er nimmt es nicht zur Kenntnis. Und weil er es nicht zur Kenntnis lebt er gar nicht in der Welt. Er ist also ein Fremder, er ist ein Außenseiter. Möglichst unauffällig will er durchs Leben marschieren, damit er auch nicht auffällt und verschwindet sozusagen da im Wasser drinnen. Von der Art her sind es eben Außenseiter, Mystiker, Propheten, gibt es auch. Er löst die Individualität auf, denn er hatte Angst vor der Begrenzung und Angst vor allem, was ihm auch festhält. Festhält in der Welt. Also er will sie in der Welt nicht verpflichten, auch irgendwo, dass er einen Grund hat, dass er immer wieder wie an einem Gummiband zurückgezogen wird. Das wird er also vermeiden. Ähnlich ist es bei den Fischen, bei den Thunfischen, die haben ja auch diese blaue, diese blaue tintenartige Flüssigkeit, die sie vor sich aussprühen. Das heißt, vorne, die sprühen das vorne, um alles zu vernebeln. Das ist also ganz typisch für den Fisch, der vernebelt auch alles, löst die Grenzen auf zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Geist und Materie und will verschwinden aus der Welt. Er will auch keine Spuren hinterlassen. Er will auch überhaupt nichts erreichen in der Welt. Das ist es nämlich. Das ist das letzte Zeichen, wo der Mensch sich eben auflöst, zuerst geistig und dann eben auch körperlich. Aufhebung des Seins auch durch Erleuchtung. Für den Fisch besteht nie die Gefahr, dass er was Schlechtes tut im Allgemeinen, sondern die, dass er gar nichts tut, also dass er daneben steht. Und weil er nichts will, bekommt er aber fast alles. Das ist auch interessant. Angst vor allem, was ihm eben da irgendwie in die Welt festhält und bindet. Ja, die Idee des Menschen und der Menschwerdung ist das Letzte, eben das Fischartige. Wenn es nicht verwirklicht wird, dann gibt es einen neuen Zyklus. Also geht es also weiter wie vorher. Und da möchte ich euch als Letztes das von den Fischen vorlesen. Das ist nämlich ein bisschen länger. Und zwar geht es so, wer nie gelitten hat, der erkennt die Fische nicht. Nur überwundenes Leiden gibt menschliches Gewicht. Das Wesen der Hingegebenheit ist ein Mysterium der Liebeskraft, das über Welten weit Begegnung schafft. Über den dunklen Tiefen schweben Sinneszusammenhänge geheimnisvoller Art, welche überraschend Aufgaben geben, worin das Walten der Liebe sich offenbart. Geheimnisvoll sind alle Dinge, und ziehen als Schicksalsringe sich über die Wasser des Lebens hin, später erst entdeckt man den Sinn. Sternberg heißt die Frau, ungern Sternberg, ungern von Sternberg, von der stammt es. Ja, da sind wir halt zeitlich leicht. Habt ihr noch irgendwas, was euch dazu einfällt oder irgendwas?